Da sind wir schon wieder, liebe SV-Mappen-Freunde, mit Teil 2 unseres wunderschönen Saisonrückblicks. Hier ist 1912, euer beliebtester SV-Mappen-Podcast. Neben mir sitzt der Lukas. Hallo Lukas.
Ja, moin Tobi. Und moin, neben mir sitzt Tobi, weil, wie ich schon gesagt habe, jetzt.
Ja, genau. Danke.
Aber da sind wir schon wieder. Das ist ja eigentlich voll gemein. Jetzt hören das Leute irgendwie 3 Wochen verzögert und die fühlen sich jetzt gar nicht
ins Boot geholt. Gut, 3 Wochen verzögert sind sie selbst schuld. Das sage ich auch schon mal dazu.
Nein, ihr seid nie
das
schuld.
Wäre schneller gegangen.
Aber die fühlen sich jetzt vielleicht nicht mitgenommen.
Ja, wohin?
In unser
Stadion. Das geht auch nicht. Stadion ist zu.
Stadion ist zu, ja.
Denn wir befinden uns immer noch zwischen 2 Saisons und zwar zwischen einer ganz, ganz schlimmen Corona-Pandemik-Saison und dem, was auf uns wartet, wahrscheinlich eine Corona-Pandemik-Saison.
Wer sich jetzt irgendwie wundert, hä, was labern die Leute da? Das ist ja total komisch. Warum ist auch der Anfang so komisch? Ja. Liegt daran,
warum steht im Titel Teil 2?
Ja, vielleicht sieht man das ja auch nicht direkt. Vielleicht, also, weil, okay. weil ich den Titel ja immer so lang auswähle, sieht man das vielleicht nicht direkt. Das ist vielleicht der Fehler. Jetzt, wer sich wundert, also wir besprechen hier die Saison, den Rückblick 2019-2020. Ja. Wir haben schon positive
Überraschungen. Eine Stunde verpasst, wenn ich jetzt
erst. Ja, eine Stunde hat wir verpasst. Wir
haben also an dieser Stelle, ne, wie Peter Lustig immer sagen würde, abschalten und erstmal die andere Folge.
Genau, wir haben schon positive Überraschungen besprochen. Die Spiele, unsere positiven Spiele der Saisons. Jetzt die negativen Überraschungen haben wir, oder negativen Überraschungen habe ich es genannt.
Da haben wir noch eine auf der Liste, eine personelle.
Wäre natürlich clever gewesen, wenn wir die noch komplett in den anderen reingequetscht hätten, aber das könnte sein, dass das nicht reinpasst.
Wir müssen uns wahrscheinlich wieder auslassen, was nicht das erste Mal wäre. Tut uns auch leid, aber es ist ein Thema, was ich bin auch sehr sicher nicht nur uns stark beschäftigt, sondern viele SV-Mappen-Anhänger. Deswegen werden wir da auch noch mal ein paar Minuten investieren müssen, denke ich.
Investigativer Journalismus.
So. Nicht mit uns.
Nicht mit uns, Quatsch.
Genau, und dann werden wir nämlich noch auf die, wie du es so schön genannt hast, die Nackenschläge der Saison kommen. Das heißt, weltschlecht ist es heim und weltschlecht ist es Auswärtsspiel.
Also nicht unbedingt schlecht ist es, aber so, was mir am meisten wehgetan hat.
Ja, das ist in Ordnung. Da muss ich sagen, da bin ich halt auch nicht so gut aufgestellt. Ich bin halt eher einer, der sich solche Sachen nicht merken kann. Also wenn es schlecht gelaufen ist, dann vergesse ich sowas lieber. Ich kann ja die positiven Ereignisse behalten. Aber wir gucken mal,
was. Ich bin ja auch so ein Vollidiot, der sich die Spiele dann trotzdem noch anguckt, auch wenn wir verloren haben. Ja. Das ist das Problem.
Nochmal vor allen Dingen.
Ja,
das ist das Schlimme.
Das ist absolut schlimm.
Und dann werden wir noch über die einzelnen Spieler reden. Auch das haben wir teilweise schon im ersten Podcast ein bisschen abgehakt. Lässt sich halt natürlich dann auch nicht anders machen. Ja. Werden vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, aber wenn euch gleich ein Spieler fehlt oder wir sagen, ja, da haben wir vorhin schon lange drüber gesprochen, dann wisst ihr, Teil 1 hat euch die Information bisher vorenthalten, beziehungsweise ihr euch selbst, weil ihr Teil 2 angeklickt habt. Und wir werden auch noch den vermeintlichen Spieler der Saison küren, also den in unseren Augen wichtigsten Bestandteil, ja, wichtigster Bestandteil der Mannschaft. Alle sind wichtig für die Mannschaft, aber der sich etwas hervorgetan hat, in unseren Augen, wird gleich auch noch gekürt werden. Aber erstmal,
wir schließen die negative Überraschung erstmal ab und in diesem Fall war es halt wirklich eine Überraschung, weil Christian Neidhardt hat gesagt, die Scheiße macht er alleine.
Ja, leckt mir an die Füße, genau. Ich wollte es genauso schön ausdrücken im Prinzip. Ja, also wir haben einen neuen Trainer gefunden, Thorsten Frings. Moin zum
Moin Thorsten.
Moin zum dritten Mal jetzt. Der dritte Podcast, den wir als Trainer, als neuer Trainer,
als Eigenschaft. Ja, als großer Fan wahrscheinlich auch vorher schon.
Ja. Das würde ich hoffen. Ich denke, also du kannst ja auch viel von der vorigen Saison schon anhören. Dann weißt du auch schon viel über Taktik etc.
Wenn diese Saison erstmal. Also
der letzten haben wir schon gesagt. Oder? Habe ich den nächsten gesagt?
Nee, der letzte Saison ja, aber dieser Saison noch nicht. Also okay, oder du meinst 2021 ist die letzte Saison.
1920 kann er sich ja einige anhören.
Ja, okay. Ich dachte, du meintest jetzt 18, 19.
Nee, 1920.
Nee, ja, das für ist mich auch Quatsch, das ist alles egal.
Ja, kann er sich noch anhören und sich so ein bisschen Analyse geben lassen. Wir haben auch über viele Spieler, die noch im Kader sind, geredet. Also bestimmt auch nochmal was wert. Und du fährst ja häufiger zwischen Meppen und Bremen. Da ist ja auch
man gut hören.
Ist ja auch immer langweilig, NDR 1 zu hören. Ne? Kannst besser bei uns mal rein.
Genau, so alt ist er ja noch nicht.
Das verstehe ich schon wieder gar nicht.
Nee, weiß ich auch nicht, was ich meine.
200 Euro mitgewonnen.
Willst du die Geschichte nochmal erzählen? Positive Überraschung der Saison.
Ja. Nee, aber
schön Gruß an Michael Thürnau. Ja, auch großer Fan unseres
Podcasts. Großer Fan, ja, genau. Ja, der uns zuhört,
Thürnau. Christian Neidhardt hat gesagt, er verlässt uns nach 7 Jahren erfolgreicher.
Und der Dolch sitzt tief. Der Dolch sitzt immer noch tief, auch bis zum heutigen Tag. Ich hoffe immer noch und ich hoffe tatsächlich noch darauf, dass Christian seinen eigenen Lob-Hudelei-Podcast nochmal von uns bekommt. Es wird noch dauern. Es wird vielleicht auch noch ein ganzes Jahr dauern, bis wir vielleicht auch zufrieden sind, wie es gelaufen ist.
Dann wir haben uns, glaube ich, schon für die letzten 7 Jahre bedankt. Aber
mehrfach. Mehrfach sogar.
Ja, man muss einfach sagen, dass dieser zu dem Zeitpunkt auch, wo er gesagt hat, ich möchte nicht mehr, war schon sehr überraschend. Ja. Du hast ja schon gesagt, dir fiel auf, dass er an der Seitenlinie etwas weniger
stiller geworden ist.
Ja, genau. Ja, genau,
weniger emotional investiert ja. War.
War mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, aber.
Guck hier, knallhart
analysiert. Knallhart analysiert, ja, du hast ja auch recht, wenn man sich das mal so anguckt, da stimmt das wohl. Und auch seine Interviews, die waren
ruhiger.
Ruhiger, emotionslos, aber halt immer noch sachlich perfekt, muss man ja sagen. Das ist ja sein Ding, das konnte er ja, er hat das ja immer perfekt analysiert, fast so gut
wie hier. Ich meine, das ist auch eine Kunst, die er sich erst im Laufe der Drittliga-Zeit zugesprochen hat. Wenn ich daran denke, in der ersten Saison war eigentlich immer der Schiri schuld.
Egal, ja, aber was auch im Laufe dieser Saison noch. Ich habe nochmal... Ja,
aber selten.
Selten auf
jeden Fall. Aber selten. Ne, und ich fand es ganz faszinierend, dass mir das wirklich so aufgefallen war. Wobei, nein, ich kenne mich ja. Das war jetzt nicht das Faszinierende, sondern dass ich tatsächlich...
Ich kenne mich ja.
Okay. Aber dass ich tatsächlich recht behalten musste damit, dass irgendwas im Busch ist.
Ja.
Und es war halt auch wirklich so ein fies neuralgischer Punkt, an dem er es mitgeteilt hat. Denn du stehst mitten in der Saison, kannst noch alle Möglichkeiten nach oben mitzuspielen. Ja. Es besteht immer noch die Gefahr, unten mitspielen zu müssen, weil die Saison oder die Liga einfach irrsinnig dicht war. Die Gefahr nach unten war geringer als
nach oben. Geringer, ja, aber ja, sie bestand noch.
Die Gefahr nach oben war besser. Und dann erzählst du halt erstmal so, Leute, ich hau ab.
Ja, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe zu Rot-Weiß
Essen. Was mich halt auch noch knallhart enttäuscht hat an der Stelle war, darauf angesprochen etc., Donnerstagabend noch, komplettes Dementi, sofort gesagt hier, völliger Quatsch, ich muss mit meinen Leuten über das Spiel reden, was wir richtig verschissen haben und über nichts anderes. Ja, keine 12 Stunden später, ich bin dann weg, ne?
Ja,
wie das fand so. Ich halt so ein bisschen bitter. Das ist ja genau die gleiche Geschichte, was wir über Thorsten Frings erzählt haben, der am Abend vorher noch komplett verleumdet wurde. Knallhartes Wort auch. Ja. Und am nächsten Morgen dann vorgestellt wurde.
Tada! Ja. I'm here, bitches. Nee, aber bei Christian Neidhardt stimmt, so wie wir das mitgekriegt haben, es gab dann so dieses Gerücht in der 1912, das ist unser SVM.
Ja, nicht nur
Facebook-Gruppe.
Da, auch im Essener Bereich.
Der Reviersport.
Der Reviersport hat gemunkelt. Und das ja auch nicht zu Unrecht.
Ja. Nee, aber also... Da haben wir das mitgekriegt, genau. Aber durch Reviersport quasi, das war der erste Artikel, da hast du schon vollkommen recht, genau. Dann hieß es so, Christian Neidhardt, Rot-Weiß Essen, läuft ja was. Im ersten Moment denkst du dir,
Das schreiben wir halt über jeden und über allen möglichen Kram, ne?
Ja, und dann Christian Neidhardt darauf angesprochen, wie du halt schon sagtest, sagt er, nö, ich bespreche mit meiner Mannschaft das Bayern-Spiel und auch sonst nichts. Und ja, das stimmte so halt nicht ganz.
Nee, weil das Bayern-Spiel hat er erst hinterher gesprochen.
Genau. Er hat sich dann bei der Mannschaft verabschiedet und gesagt, trotz laufenden Vertrages möchte er gerne den Verein wechseln.
Ja.
Wie das jetzt genau für den SV Meppen dann auch gelaufen ist, weiß man nicht, ob wir noch eine Ablöse kriegen. Es hieß dann so, beide Vereine haben sich so geeinigt, dass beide davon profitieren.
Ja, ich habe jetzt auch noch, nicht. Ich habe heute auch noch gelesen, heute war noch in der MT ein Interview mit unserem Vorstandsvorsitzenden Krämer, Andreas Krämer, der auch nochmal gesagt hat, ja, Christian ist dann auf uns zugegangen und hat gesagt, ich möchte den Verein gern verlassen, bitte findet eine Einigung. Und man musste sich dann halt mit Rot-Weiß Essen einigen und das hat man halt auch geschafft. Das Konkretere stand leider in dem Artikel auch nicht drin, auch da stand halt nichts über Ablöse. Ich will mal hoffen, dass man sich zumindest noch ein Trostpflaster hat geben lassen.
Ja, ich gehe mal davon aus, wir haben für Nick Proschwitz 100.000 Euro bekommen.
Ach, das so wenig?
Ist so wenig, ja, das ist wohl, also laut transfermarkt.de, ne? Also da steht das halt so. Das ist natürlich auch Stillschweigen.
Ja, wobei
aber
Nick uns ja auch die Pistole auf den Bus gesetzt hat und gesagt hat, entweder lass mich gehen oder ich gehe in Rente.
Ja, so ähnlich, aber so hat Christian Neidhardt sich auch fast schon so gesagt, würde ich mal fast sagen. Ja, gut, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber...
Fußballlehrer, da willst du ja nicht in Rente.
Nee, aber er hat gesagt, sucht eine Einigung, dass ich gehen kann, das ist halt eigentlich schon quasi genau das Gleiche.
Ja, das ist richtig.
Deswegen, also vielleicht wird es so um den Dreh auch so sein, dass wir auch irgendwie um die 100.000 Euro bekommen haben. Rot-Weiß Essen ist ja nicht ganz so, pleite. Also nee, nicht, die haben
auch Kohle. Ist ein Investor jetzt dahinter?
Ja, irgendjemand ist dahinter, der da wohl seit 2-3 Jahren versucht, den Verein in die dritte Liga zu hieven. Da sind ganz andere finanzielle Möglichkeiten da, was die Kaderplanung betrifft, als bei uns. Ja, und deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir wenigstens ein bisschen Geld da noch bekommen haben.
Ja, wäre auch dumm, wenn man das nicht gemacht hätte, ne?
Also ja, bisschen, ist halt die Frage.
Dass du nicht sagen kannst, Leute, wir haben hier einen Erfolgstrainer, müssen eine 500.000 haben, dann lachen die halt auch.
Ja.
Aber wie du schon gesagt hast, 50.000, 100.000, irgendwas soll noch geschlossen sein.
Ja,
wer es genau weiß, schreibt uns.
Ich glaube, das wird keiner so genau wissen oder die es genau wissen, werden es nicht sagen.
Ja.
Aber man wird wahrscheinlich auch...
Schreibt uns ruhig auch eine private Nachricht, wir werden es auch nicht verbauen.
Wahrscheinlich hat man einfach aber auch gesagt, ja, Christian Neidhardt, dem wollen wir auch nichts, wir sind ja liebe, nette Mappner, wir wollen dem dann auch nicht verbauen, weil seine Zukunft verbauen, die er dann...
Vor allem, was hast du auch von einem demotivierten Trainer? Also du kannst ja besser einen demotivierten Spieler auf der Bank sitzen haben als einen demotivierten Trainer.
Ja, ich schätze mal doch, er hätte schon wohl alles gegeben, aber es hätte dann auf jeden Fall einen Nachgeschmack gegeben. Also jetzt kann man wenigstens noch erhobenen Hauptes gehen. Allerdings gab es halt auch so die Meldung, also das Interview von Christian Neidhardt mit MCV, das kann man sich gerne mal angucken, da wird schon durchgeklungen, dass er sich hier nicht wertgeschätzt gefühlt hat nach den vielen Jahren.
Ja, wobei auch das stand heute im Interview mit Krämer, der auch genau darauf nochmal angesprochen wurde, der sich das halt in dem Sinne nicht erklären konnte. Da konnte er halt
ja, ich verstehe
das sich halt. Das nicht erklären, wie man sich hier nicht wertgeschätzt fühlen kann. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Es ist halt auch so ein bisschen, ich meine, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, da sind wir uns ja einig, es sind zwei Seiten, die uns irgendwas erzählen. Es wird in der Presse ausgetragen, also kriegst du eh nie 100% das raus, was es wirklich war. Und Christian sagt halt, dass der Verein nicht so gehandelt hat, wie er es gern hätte. Auf der anderen Seite kann ich halt auch den Verein verstehen, wenn die halt nicht diesen zwanghaften Handlungsbedarf sehen, anderthalb Jahre bevor der Vertrag ausläuft, mit ihm zu reden.
Richtig. Es ging in der im Wintertrainingslager, hat Christian wohl durchklingen lassen, hier, ich möchte wohl gern verlängern. Und da hat wohl der Verein gesagt, ja, okay, du hast noch anderthalb Jahre Vertrag. Gut, wie gesagt, wir wissen nicht, was da gesagt wurde, aber so stelle ich mir das vor. Oder dann gesagt, wir warten erstmal zum Ende der Saison ab und reden dann. Ja, wahrscheinlich so.
Vielleicht auch, dass man ihm in Aussicht gestellt hat, Anfang der darauffolgenden Saison, je nachdem, wie es halt läuft. Ich meine, zu dem Zeitpunkt in der Winterpause sah es halt auch gut aus und man hätte die Möglichkeiten zum Aufstieg gehabt. Dann willst du auf der einen Seite ihm natürlich auch sagen, pass mal auf, wir warten noch ein bisschen. Wenn wir Richtung Zweitliga gehen, dann müssen wir eh komplett neu verhandeln. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich den Verein, der wenig Geld auf dem Konto hat, das Problem haben wir auch, denn wir haben keinen großen Sponsor, der Geld gibt. Jeder, der Geld hat, der ist jetzt angesprochen und darf gerne Geld in den SV-Mappen pumpen.
Checkliste abgehakt. Tobi versucht, Sponsoren ins Team zu holen.
Mal wieder, ja. Christian Neidhardt macht sich mehr. Ich muss es jetzt versuchen. Okay. Auf der anderen Seite sitzt du dann aber auch da, glaube ich, und denkst so, ja, wenn es nicht klappt, dann müssen wir mal gucken, wie die nächste Drittliga-Saison startet. Weil wenn es nach unten geht, dann können wir uns Christian Neidhardt nicht mehr leisten, wenn wir ihm jetzt einen langen Vertrag geben.
Ja,
wenn
du dann Vertrag, plötzlich sagst, ja, du kannst ja einfach einen Vertrag, du kannst ja einfach einen Vertrag aufsetzen, der nur für die dritte Liga geht. Den hat er jetzt auch gehabt. Wenn wir abgestiegen wären, wäre der Vertrag aufgelöst worden. Oder wäre der Vertrag ausgelaufen,
wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass er jetzt, also zumindest nach oben hin wollte, damit sich eine Klausel drin haben in
der Winterpause. Die hat er drin gehabt. Also sein Vertrag lief, wie bei Thorsten Frink jetzt auch, für die dritte und zweite Liga. Okay. Wenn er den Vertrag jetzt unterschrieben hat, das weiß man natürlich nicht.
Mittlerweile mal,
ja. Wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Ja, aber das tat schon deutlich weh, deswegen überwiegt bei uns beiden jetzt halt auch, also ich verstehe einerseits Christian Neidhardt, der dann sagt, aha, der Verein, mit dem ich 7 Jahre lang relativ erfolgreich war, wo man aber auch sagen muss, Christian, du warst Letzter mit uns und da hat der Verein nicht gesagt, wir müssen uns einen neuen Trainer suchen.
Und die Fans haben geschrien und ich erinnere mich auch noch daran, dass die Fans geschrien haben, Neidhardt raus und das auch auf 2-3 Heimspielen. Was ich auch nicht hören wollte, denn du bist der Trainer, der uns zu dem gemacht hat, zu der Mannschaft gemacht hat, die wir heute haben. Und deswegen habe ich da dir auch immer die Treue gehalten. Und deswegen war ich auch sehr dankbar und sehr froh, dass auch der Vorstand und der Verein dir immer den Arsch gehalten hat, auch wenn es mal richtig beschissen lief. Und auch diese Zeiten hatten wir mehr als einmal in den ganzen Jahren. Und genau das, was du nämlich gesagt hast, den Schuh muss man sich auch mal anziehen. Wir hatten gute Zeiten, du warst mit dabei. Wir waren dir treu, ja, um mal die Fantasie hier zu bemühen, ne? Und wir hatten schlechte Zeiten. Und wir waren auch dabei. Ja, wir waren dir treu. Sehr gut. Also von daher, der Song passt halt, glaube ich, gerade.
Wunderbar, muss man
wirklich sagen. Phänomenal. Und du bist jetzt derjenige, der halt quasi das Mikrofon hinfallen hat lassen.
Leider. Und Christian Neidhardt, wenn du das irgendwie hörst, da bin ich mir relativ sicher, der wird das nicht hören.
Ja, leider ja. Wenn ihn jemand kennt oder wenn ihn jemand dazu überreden kann. Es ist nur die erste Viertelstunde.
Na gut, muss er jetzt auch nicht hören, aber ich wollte eigentlich nur sagen, bei Rot-Weiß Essen, wenn es da, ich sag mal, 3, 4, 5 Spiele nicht richtig läuft, bist du deinen Job wahrscheinlich auch los.
Das glaube ich auch.
Beim SV Meppen die Gefahr ist nicht gegeben.
Nee, hier saßt du auf einem festen Stuhl, jetzt sitzt du auf dem Schleudersitz. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Also ich glaube wohl, dass er es schaffen kann mit...
Das ist keine
Frage. Essen aufzusteigen. Die haben jetzt ja auch einen festen Aufstiegsplatz, die Regionalliga West. Allerdings ist auch die Konkurrenz sehr hoch. Auch nicht zuletzt, also Münster ist ja abgestiegen dahin. Ja. Aber gut, ich meine, das Gerichtsverfahren läuft noch. Aber Ich meine auch.
Aber nicht mehr gegen uns, ne?
Das ist, nee, ist schon abgelegen, ja, aber die klagen ja. Wir haben, ich glaube, die haben zu viel Geld, also die müssen wohl irgendwie das Geld loswerden.
Oder die haben sehr viele Anwälte im Vorstand.
Ja, die müssen auch was machen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das eine sehr schwere Liga wird, gerade auch durch BVB 2. Ich habe nämlich gelesen, dass die durch den Erfolg von Bayern 2 sich ein bisschen inspiriert gefühlt haben, um da auch mal ein bisschen reinzubuttern. Gut, ich meine, klar, die dürfen nicht aufsteigen, das ist klar, doch. Aber
BVB 2 darf nicht dritte Liga
aufsteigen. Stimmt, ja, richtig. Du hast vollkommen recht. Ja, nee, richtig. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Nee, vollkommen richtig, genau. Die dürfen aufsteigen und das kann Rot-Weiß Essen definitiv ein das Genick brechen. Weil wenn die Saison nicht aufsteigen, ist Christian Heider definitiv weg.
Ja.
Da ist klar. Egal, wie gut die Saison war, hat man ja bei Christian Tietz auch gesehen. Der war ja auch ganz gut. Die waren 3 Punkte, glaube ich, hinterm ersten. Also nicht hinterm ersten, aber hinterm dem ersten Aufsteiger, der aufsteigen durfte. Also der Ferl dann. Und das hat dem Vorstand nicht gereicht und haben ihn dann geworfen. Gut, da gab es, glaube ich, ehrlich gesagt auch ein paar menschliche Probleme. Aber ja, Christian Heider ist ja auch ein sehr begnadeter Trainer, das muss man wirklich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der menschlich wohl auch etwas schwierig ist. Also
ja,
kommt immer drauf an.
Ich glaube, das hat er jetzt auch ein bisschen bewiesen.
Ja.
Mal ehrlich gesagt, durch dieses Vertrags hin und her, dass er sich so ein bisschen dievenhaft verhalten hat. Vielleicht hat er so sein eigenes Image da auch so ein bisschen geändert. Denn der Vorstand wird ja sonst auch, wäre wahrscheinlich auch eher auf ihn zugegangen, wenn die sich nicht gewundert hätten, dass er jetzt anfragt oder so. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er immer schon so gewesen wäre, hätte man besser gewusst, wie man ihn greifen kann, dass er bleibt.
Ja.
Und so war es dann halt so, dass man ein bisschen überrumpelt war auch. Ich meine, das hat Heiner Beckmann auch. Ja auch gesagt, dass sie selber auch überrumpelt waren davon, dass er jetzt halt plötzlich gehen will.
Mhm. Richtig, ja. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Also wir behalten ihn, versuchen ihn in guter Erinnerung zu behalten, aber die Trennungswunden tun halt noch ein bisschen weh.
Ja.
Das ist das Problem.
Genau. Wie gesagt, er war 7 Jahre unser Trainer, er hat uns zum Aufstieg verholfen. In meinen Augen hat er da auch nochmal eine Lobhudelei verdient. Aber wir sind noch nicht mental stabil genug dafür.
Ja. Wir müssen die nächste Saison abwarten, weil er hat ja auch, wir haben viele, viele Stammspieler jetzt verloren, die wir ersetzen müssen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie wird das Team nächste Saison zusammengestellt, dass er sich vor der Aufgabe ein bisschen scheut. Das mag jetzt vielleicht ein Grund gewesen sein, neben der neuen Herausforderung und dem Geld und was auch immer die Rolle gespielt hat, die fehlende Wertschätzung. Aber es könnte vielleicht auch ein Punkt sein. Und wenn er davor, wenn wir jetzt nächste Saison auch daran scheitern sollten, eventuell, ne, dann tut mir das halt auch noch weh. Und dann kann ich Christian Heider auch nicht hinterher noch
Lobhudelei
aussprechen. Nee,
das, genau. Dann wird es nichts. Also alles liegt im Prinzip an Thorsten.
Thorsten? Moin.
Ja. Haben wir schon, glaube ich.
Ja, haben wir schon gesagt. Aber macht ja nichts. Aber dann hätten wir so die negativen Überraschungen quasi abgeschlossen. Jetzt kommen wir noch zu den negativen Spielen der Saison.
Genau. Und da bin ich voll auf dich. Ich habe es schon mal erwähnt. Negative Spiele, da ich blende sowas halt gerne aus. Wenn wir darüber reden, dann fallen mir die Szenen auch wohl wieder ein. Ja,
ich wollte gerade sagen, wenn wir das bereden, dann fällt es dir vielleicht auch wieder ein.
Genau.
Bei Rostock und mein erstes Spiel, also das Auswärtsspiel, Rostock gewinnt 2-1 gegen uns zu Hause dann logischerweise.
Also, was eine sichere Bank ist irgendwie, weil grundsätzlich Rostock-Spiele sind bei uns ja immer nicht so geil. Mhm.
Aber da bist du auf jeden Fall entschuldigt, weil du das nicht mehr so richtig im Kopf hast. Weil wir da beim Ironman waren.
Da haben wir zwischendurch auf dem kleinen
Monitor kurz auf dem Handy geguckt. Ich habe es mir hinterher dann nochmal angeguckt, leider. Aber das war halt so das erste Spiel in dieser Saison, wirklich. Neben dem Würzburg-Spiel in Anführungsstrichen, aber das war halt das erste richtige Spiel, wo wir 90 Minuten lang oder 81 Minuten lang, nee, eigentlich 90 Minuten lang klar unterlegen waren. Also Rostock hat uns an die Wand gespielt.
Zweimal.
Ja, genau. Also zweimal. Rostock war in dieser Saison unser Kryptonit.
Und in der letzten. Nee, und in der davor. Letztes Mal haben wir sogar einmal unentschieden gehabt oder so, ne?
Letzte Saison weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, in der ersten Saison haben wir durch ein 2-1 gewonnen.
Ja, ein dreckiger Sieg war dabei.
Ja. Nico Granatowski war sehr gut in Erinnerung geblieben. Aber ja, 2-1 Niederlage. In der 81. Minute haben wir das 1-2 gemacht. Aber da waren wir, hatten null Chance. Wir haben relativ schnell, glaube ich, 2-0 zurückgelegen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In der ersten Halbzeit lagen wir schon 2-0 zurück. Pascal Breyer denkwürdig an dem Tag wahrscheinlich. Aber René Guda hat in der 82. noch den Anschlusstreffer gemacht. Da hat man noch kurz gehofft, aber die Hoffnung war weg, weil wir hatten, glaube ich, keine Chance mehr danach. Und das war halt das erste und fast das einzige Spiel, wo wir halt spielerisch kein Land gesehen haben. Und deswegen habe ich das als Auswärtstrümmer der Saison, finde ich schon. Okay, jetzt weiß ich, wie ich diese Kategorie nennen werde. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil so ganz krass im Kopf habe ich das Spiel auch nicht mehr. Aber ja, tut mir leid.
Was hast du mit Lukas gemacht?
Ab und zu, weißt du, wenn Gott blutet, dann kommen die Haie. Wie war es nochmal bei Iron Man 2? Ich weiß auch nicht mehr. Ja.
Egal. Alles für einen Tropfen Blut. Das war bei Avengers 4.
Ja, richtig, stimmt. Ich hatte gerade, bei Batman vs. Superman war es auch so ähnlich.
Da war es so beim Kryptonit. Ist egal.
Ja, aber Can You Bleed oder so.
Das ist ein anderer Podcast von uns. Wir machen hier erstmal weiter.
So, das Heimspiel, das Trümmerheimspiel der Saison war. Der da kann man, in der Saison. Wie wir ja schon gesagt haben, man kann da relativ viele rausholen. Ich habe jetzt auch nicht das Spiel rausgenommen, wo wir jetzt, also wenn ich das schlechteste Heimspiel der Saison hätte nehmen müssen, hätte ich natürlich Rostock genommen. Oder ich hätte. Ich hätte Rostock nehmen müssen. Vielleicht Würzburg, ja, aber eigentlich
deswegen,
Rostock.
Du hast ja was anderes stehen, nämlich deswegen, das irritiert mich auch noch genau. So ein bisschen. Ich hätte auch, glaube ich, Rostock gewählt,
ja,
aber ich weil das auch wirklich unsere schlechteste Leistung diese Saison war,
ja,
mit Abstand. Aber das haben wir auch vorher schon im ersten Teil des Saisonrückblicks schon so ein bisschen angerissen.
Genau. Ich habe aber mehr ausgewählt Meppen gegen Chemnitz. Aha. Und zwar aus dem Grund, weil wir da, glaube ich, schon nach 8 Minuten oder so 1-0 geführt haben, das Spiel dominiert haben, bis in die zweite Halbzeit rein.
Und dann der Elton kam.
Der Elton?
Wer 1-0 führt, der stets verliert.
Richtig, genau. In dem Fall war es eigentlich eine Elfmeterentscheidung für uns. Walde Drama hat einen relativ schwachen Elfmeter geschossen, den der Keeper gehalten hat. Und auch 1000, also man muss auch wirklich sagen, das zieht sich auch so ein bisschen durch die ganze Saison. Die Torhüter haben gegen uns immer relativ gute Form gefunden.
Ja.
Und haben dann immer das Spiel ihres Lebens gemacht. So auch der Keeper von, ich glaube, Jakubow hieß er. Ja. Von Chemnitz, der quasi da alles rausgeholt hat und auch den Elfmeter gehalten hat. Und dann ging es ja nicht in die andere Richtung, weil dann haben wir einen Elfmeter gegen uns bekommen. Und Hosina, der ja in dieser Saison von 10 Elfmetern, glaube ich, 9 gemacht hat, hat auch da getroffen. Wir haben nochmal versucht anzurennen und das, also gespielt haben nur wir. Aber Chemnitz hat seine 2 Chancen halt genutzt. Also wie gesagt, durch unseren Elfmeter kippte es so langsam, da kippten wir langsam. Haben auch den Elton wieder zu.
Ich kann sagen, viele Elton mit Simon.
Ja, die muss man mal unterbringen. Aber dann merkte man so, okay, wenn der jetzt reingegangen wäre, Rama hat so ein bisschen versucht, auf jeden Fall nicht daneben zu schießen, hat dann auch sehr schwach geschossen, sehr.
Und schön, also hat dann auch versucht, nicht daneben zu schießen, klingt auch sehr charmant.
Ja, also wenn
ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, wenn du nämlich versuchst, mit Motivation, sag ich schon, mit Selbstvertrauen das Ding irgendwie in den Winkel hämmerst, das war bei Rama nicht zu spüren. Der hat einfach versucht, auf Nummer sicher zu gehen. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, nur halt jetzt als Schuss quasi. Und das hat leider nicht funktioniert. Und dann kam Chemnitz, hat das 1-1 gemacht. Wir haben dann versucht anzurennen und haben dann den Konter gefangen in der 90. Minute. Und dann haben wir das Spiel 2-1 verloren. Und das tat so weh, tat auch weh, weil die Mannschaft, die eine sehr gute Leistung gebracht hat, nur das Tor nicht getroffen hat, von dem Meppener Diva-Publikum ausgebuht wurde. Und das, da hatte ich wirklich Gänsehaut vor Ekel, so ein bisschen. Ja. Also das tat mir in der Seele weh. Auch,
da erinnere ich mich an diesen Moment.
Und deswegen habe ich das drauf.
Da erinnere ich mich an diesen Moment. Auch. Ich glaube, da haben wir das Stadion instant verlassen. Und normalerweise warten wir mal auf die Mannschaft, aber diesen
ekligen weil ausgebucht wurde,
wollten wir halt uns nicht geben.
Weil ausgebucht wurde, kam die Mannschaft logischerweise, also höchstverständlicherweise auch nicht. Und das tat mir so weh, weil die Mannschaft hat ja gut gespielt und hat alles probiert, hat halt das Tor nicht getroffen. Das ist natürlich bitter, aber deswegen muss man die Mannschaft nicht ausbuhen. Die Mannschaft hat alles versucht, um das Spiel zu gewinnen. Wenn man jetzt einfach scheiße spielt und sich in der ersten Halbzeit 4-0 abschießen lässt, wie Bremen gegen Mainz zum Beispiel, ja, dann mag ich das noch irgendwie verstehen, finde das natürlich auch nicht so geil, aber dann kann man das vielleicht noch sagen, um die Mannschaft so ein bisschen wach zu rütteln, aber nach dem Spiel, das war ja in der 92. Minute, wo dann das 2-1 fiel, das tat halt einfach unfassbar weh, klar. dass dann aber da, die Fans ihr Leid sozusagen so Ausdruck verleihen. Christian Neidhardt hat, glaube ich, im Interview hinterher auch gesagt oder irgendwie einen Tag später oder so, man hatte das Gefühl, wir sind gerade abgestiegen, was hier los war. Dem hat das auch wehgetan, das glaube ich wohl. Also das geht nicht.
Deswegen ist er gegangen. Nein,
ja, hätte man, also da hätte ich es verstanden fast schon. Aber das tat mir so weh auch und die Mannschaft tat mir da weh, weil die haben halt 2-1 verloren. Das Spiel darf man natürlich nicht verlieren, klar. Aber das hat die Mannschaft absolut nicht verdient. Ich glaube, so haben wir unsere Folge zu dem Zeitpunkt auch genannt.
Ja.
Ja, das war das Heimspiel, das schlimmste Heimspiel dieser Saison.
Okay, das kann ich ja, was halt tatsächlich eher von äußeren Umständen.
Emotional, so ein bisschen wie unser Auswärtsspiel.
Und nicht vom schlechten Spiel geprägt.
Nein, das Spiel war ja gut.
Vom schlechten Spiel wäre nämlich doch das Rostock-Spiel gewesen.
Absolut.
Aber gut, da waren wir schon drauf eingegangen. Hm. Dann lass uns mal den Trümmerhaufen verlassen.
Ja, wir lassen den Trümmerhaufen verlassen. Ich kann ja noch, möchte noch mal drei Sachen einfügen oder zwei Sachen.
Drei,
noch mal, vielleicht auch nur zwei. Vielleicht sind ja so negative Ereignisse entstanden, die ich jetzt nicht untergebracht habe. So zum Beispiel halt die Corona. Krise, Pause, ja. Also Geisterspiele und so, das sind so Sachen, die kann man auf jeden Fall hinzufügen, dass wir nicht ins Stadion konnten durch diese Klar. Pandemie.
Problem ist, da kann weder die Mannschaft noch der Trainerstab
deswegen
noch
der Vorstand,
noch wir was dafür.
Deswegen will ich das noch eben, ich will es nur kurz erwähnt haben, das sind so äußere Sachen, auch diese Streitereien in der Liga, hat der Liga auch nicht sehr gut getan, nee. Dass da diejenigen, die davon profitieren, abbrechen wollten und diejenigen, die davon profitieren, dass weitergespielt wird, weiterspielen wollten, merkte man, jeder guckt auf sich, Solidarität gibt es in dieser Liga nicht. Wer jetzt von beiden mehr schuldig ist, will ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja unsere Meinung schon dazu gesagt, dass wir, wie wir dazu stehen, das will ich jetzt nicht sagen. Jetzt nochmal. Dann gab es halt noch diesen Dietmar Hopp-Skandal quasi.
Erinnerst du dich? Ich erinnere mich, ja.
Wo dann deutschlandweit Transparente hochgehalten wurden, die gegen Dietmar Hopp gingen.
Wo dann auch geschwiegen wurde. War das nicht auch, dass deswegen eine Viertelstunde geschwiegen wurde? Oder war das der allgemeine DFB-Protest wieder nur?
Was meinst du? Geschwiegen?
Ja, ich glaube, dass die Fans nicht unterstützt haben. Die erste Viertelstunde oder 20 Minuten Einspiel.
Boah, das weiß ich gar nicht.
Das hatten wir auf jeden Fall diese
Saison. Ja, hatten wir auf jeden Fall, genau.
Aber ich meine, das war auch im Hopp-Skandal. Mhm. Aber da wird uns vielleicht der ein oder andere Zuhörer mit Sicherheit aufklären können.
Ich glaube, ich war nicht.
Falsch, ja, ich glaube, du liegst da
oder falsch. Oder ob es der allgemeine DFB-Protest
war. Ja, vielleicht gab es irgendwie sowas. Ja, gegen Montagsspiele könnte natürlich auch wieder sein. Das ist auch immer sehr beliebt.
Ich weiß aber nicht. Ich glaube, Hopp war es nicht.
Auf jeden Fall war es wieder ein sehr ungünstiges Spiel. Ich weiß nicht mehr, gegen welche Mannschaft.
Wir haben gegen Duisburg gespielt.
Also war es ein wichtiges.
Ja, wo wir haben
die Mannschaft die komplette Unterstützung braucht.
Ja, wir haben 1-0 gewonnen.
Also.
Trotzdem. Ja, aber die Duisburger haben noch ein Plakat hochgehalten, was relativ harmlos war. Und dann wurde das Spiel unterbrochen. Da war der Schiedsrichter ein bisschen übersensibilisiert. Sei ihm aber jetzt nicht böse genommen, weil es war halt, Thema das ganze Wochenende.
Genau.
Bei Bayern war das
übrigens. Er hat es bei den Großen gesehen gehabt, dass sie das Spiel auch unterbrochen haben.
Bei Bayern war es übrigens so, das Spiel war theoretisch auch unterbrochen, aber Bayern hat 6-0 geführt und hat dann das Spiel eingestellt und die haben sich den Ball immer nur hin und her geschoben quasi. Aber ja, das Thema Dietmar Hopp kann man sich gerne mal angucken. Es geht natürlich in diesem Fall, wissen wir alle, nicht um Dietmar Hopp, sondern um den DFB und seine Kollektivstrafen gegen den BVB. Ich habe mich da auch zu Twitter-Äußerungen hinziehen lassen, die ich jetzt heute nicht mehr so sagen würde. Hinreißen lassen, genau. Die ich jetzt heute nicht mehr so sagen würde, weil ich bei dem Thema mich nicht vertraut gemacht habe. Habe mir das da mal angeguckt und gesagt, jo, alles klar, so ganz Unrecht haben die Ultras da definitiv nicht mit dem, was sie da äußern oder mit dem, was sie aussagen wollen. Und man wird ja nur gehört, wenn man laut und dagegen haut. Von daher ist das okay. Und zum Abschluss möchte ich halt noch mal eine Sache sagen, die positiv und negativ zugleich ist. Also es geht um rassistische Vorwürfe bei Münster. Da wurde ein Münsteraner rassistisch beleidigt und das ist das Negative. Aber positiv war, wie die Schiedsrichterin da in dem Fall gehandelt hat, nämlich nach dem 3-Stufen-Plan, wie der DFB ihn wohl vorlebt. Aber da wurde er halt sehr gut gemacht. Da ging es, glaube ich, zu Stufe 2, also Spielunterbrechung so ein bisschen, aber also nicht komplett unterbrochen, sondern auf dem Platz. Und da einen großen Respekt an das Münsteraner Publikum, die den Typen halt festgenommen haben, oder der wollte das Stadion verlassen, aber die haben ihn dann so gesagt, hier, das ist das dumme Arschloch, was hier den, ich weiß nicht mehr, ich glaube einer von Würzburg Kickers, rassistisch beleidigt hat und haben den dann, er hat das Stadionverbot und, glaube ich, auch eine Anzeige gekriegt. Und das ist das solidarische Verhalten, was leider beim SV Meppen in dem Fall dann nicht war, weil wir hatten ja auch Yannick Osee, der rassistisch beleidigt wurde.
Ja, genau.
Auf der neuen Tribüne von einem Dauerkarteninhaber, der seine Karte wohl weggegeben hat an irgendjemanden. Und ja, da gab es halt rassistische Beleidigungen beim Uerdingen-Spiel, war es, glaube ich, gegen Yannick Osee. Und das ist halt das Negative. Muss auch nochmal, ich will das nur mal erwähnt haben, weil das, man, Rassismus darf man ja nicht so unter den Tisch kehren lassen.
Und ganz
das
im Gegenteil.
Möchte ich das eben nochmal sagen. Aber
in der heutigen Zeit umso wichtiger, dass man darauf hinweist, denn das darf einfach in unserer Gesellschaft nicht geduldet werden.
Genau. Und ich hoffe einfach, dass gerade auch Münster, das Münsterbeispiel, dass das gelebt wird, das war, glaube ich, auch ein paar Tage nach, in der Bundesliga war es auch, oder im DFB-Pokal, Hertha gegen Schalke. Hertha gegen Schalke, da war, glaube ich, ein Hertha-Spieler beleidigt worden und da wurde quasi gar nicht drauf eingegangen. Aber ja, dann hat sich das so ein bisschen dazu, also ein bisschen mitgezogen und dann fand ich das geil, wie die Münsteraner reagiert haben, wie die Schiedsrichter reagiert haben und ich hätte mir gewünscht, dass das in Meppen halt auch so ist. Aber gut, das sei noch mal kurz eben eingeschoben worden, weil das, bestimmt habe ich auch noch irgendwas vergessen diese Saison, was noch wichtig war. Tut mir leid, in dem Fall dann. Aber gerne auf jeden Fall gesagt nochmal dieser. Aber kommen wir jetzt nochmal zum letzten Punkt, den wir haben, und zwar die Spieler. Unsere
die Spieler. Genau. Und du hast direkt als erstes mal die guten Kollegen da, die es manchmal sogar oder zumeist nicht auf die Ersatzbank geschafft haben, die eher aus der Wertung rausfallen, sei es zum Beispiel verletzungsbedingt oder halt, weil du Drittbesetzung bist.
Ja, richtig.
Also ganz zwei. Oben haben wir da einen Abgang, den wir auch die Saison verzeichnen müssen, der auch während der laufenden Saison gegangen ist, Marcel Gebers, der sich aber auch in der laufenden Saison wieder beim SV Meppen eingefunden hat, denn er wird ja eine Ausbildung als Bürokaufmann, glaube ich,
ja,
beim SV Meppen in der Geschäftsstelle absolvieren. Das finde ich richtig toll, dass der Verein sich da auch weiter um seine Spiele kümmert und die nicht einfach so
seine Legende
links liegen stellt. Genau, Legende kann man mit Ruhe sagen.
Ja, absolut.
Absoluter Held bei uns auch im Verein.
Ja.
Und umso schöner, dass er uns erhalten bleibt. Deswegen mach's gut, Marcel, und schön, dass du wieder da bist,
genau. Marcel Gebers, richtig, genau. Der hat seine Karriere beenden müssen wegen Knieproblemen oder Hüftproblemen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Spielt aber auf jeden Fall noch in der Kreisliga oder so beim Union Lohne oder Bezirksliga, ich weiß gerade nicht, wo sie spielen. Also der, man merkt, der will wohl noch Fußball spielen, kann aber halt nicht mehr auf etwas höherem Niveau. Keine
Profileistung mehr.
Richtig, genau. Und da ist es dann mehr so hobbymäßig, gehe ich mal davon aus. Und das ist auch schön, wenn man so einem Verein dann halt ja, die weiterhelfen kann mit seiner Erfahrung, mit seinem fußballerischen Talent und dass er noch bei uns bleibt in der Geschäftsstelle, finde ich auch super geil und dann eine Ausbildung macht und ja, dann in der Geschäftsstelle anzutreffen, das freue ich mich auch mal, ihn ab und zu mal zu sehen, wenn ich da mal bin und vielleicht mal öfter hingehen. Jo. Deswegen. Und dann kommen wir gleich zu dem zweiten Helden, also beide Aufstiegshelden. Und auch die erste Drittligasaison richtig stark gespielt, durch Verletzungen leider zurückgeworfen. Und jetzt kommen wir zu David Vrsogic. Die Saison sogar noch ein paar Mal gespielt.
Am Ende der Saison, letzte Spiel, hat er ja auch nochmal auf den Platz laufen dürfen.
Genau.
Weil er da auch so einigermaßen wieder fit war.
Richtig, genau.
Aber lange verletzt. Gesundheitlich.
Ja, er hat auch seine Karriere beendet, spielt jetzt. Jetzt haben wir den Verein wieder nicht, genau, nicht wieder auf der Kette.
Ist das nicht Emlichheim? Irgendwie weiß-grün-weiß oder sowas?
Ja,
irgendwie
sowas. Spielt also auch noch
bei Emlichheim.
Spielt auch noch bei seinem, das Hobby Fußball und die Liebe Fußball lebt weiter in ihm. Und er spielt noch, und aber nicht mehr auf hohem Niveau, weil es auch, erst 30, glaube ich. Gebers ist, glaube ich, ein bisschen älter. Eigentlich noch kein Alter, sondern Puttgar, man lacht da noch drüber, aber wenn der Körper wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dann kann man leider nichts.
Puttgar mal der Cranky Kong in der ganzen Geschichte.
Auch wieder eine schöne Gaming-Referenz.
Sorry, musste gerade sein, habe ich gerade so im Kopf gehabt.
Okay. Wie er da sitzt. ja, ich stelle es mir gerade bildlich vor und es tut weh. Ja, aber David Vrsogic, auf jeden Fall auch ein geiler Typ. Erste Saison richtig stark gespielt, dann durch Verletzung zurückgeworfen und dann keine Chance mehr gehabt, an den starken Außen vorbeizukommen. Von daher, alles Gute, David. Wir freuen uns und hoffen, dass wir dich auch mal im Podcast irgendwann begrüßen können. Und ja.
Ja, wäre auf jeden Fall uns eine Freude, denn so ein Aufstiegsheld, der hat es auf jeden Fall mal verdient, hier auch nochmal zu Wort zu kommen.
Ein Nähkästchen zu plaudern, genau.
Ja.
Kommen wir zum dritten Aufstiegshelden.
Ja, von dem wir ehrlich gesagt froh sind, dass er geht. So blöd das klingt.
Das ist so ähnlich wie, zu wem habe ich das nochmal gesagt? Torben Dieters, genau.
Ja, genau. Nicht, dass wir ihn unbedingt loswerden wollen, sondern
der darf... Wir wollen, dass der spielt. Der ist einfach zu gut für die Bank.
Der darf nicht in seiner Entwicklung gestoppt werden. Die Rede ist von Jérôme Gies. Unsere eigentlich Nummer 2 im Tor hat sich in der Saison auch ein bisschen anders entwickelt. Ich glaube, weil er häufig auch mit der zweiten Mannschaft mit war. Ja. Womit Hasi Haßmann bei uns dann immer
als Ersatzkommand. Er hatte Glück, Pech in dem Fall, weil es hieß, ich habe jetzt die Reservebank durch die Saison nicht mehr so im Kopf, aber es hieß mal von Christian Neidhardt, dass wir sagen, eine Saison sitzt Hasi auf der Bank, eine Saison sitzt Gies auf der Bank, dann spielt der andere bei der zweiten Mannschaft, damit beide...
Saison? Spieltag?
Spieltag, ja. Meinte ich, genau. Also ein Spieltag sitzt er auf der Bank, den anderen Spieltag er, damit einer jede, also alle zwei Wochen spielt und einer dann auf der Bank sitzen kann. Und gegen Halle, beim 3:3 gegen Halle, hatte Erik Domaschke sich die rote Karte abgeholt und dann durfte Hasi spielen, weil er auf der Bank saß. Ist jetzt die Frage, war das jetzt Glück? Saß gerade Hasi zu dem Zeitpunkt auf der Bank oder ist das, was Christian gesagt hat, ein bisschen Schönfärberei, weil das gar nicht mehr so stimmt, weil Hasi die ganze Zeit auf der Bank war? Ich habe das nämlich irgendwie so im Kopf immer, wenn ich mir die Ausstellung angeguckt habe, sage ich, habe ich immer nur Haßmann gelesen. Aber es kann auch sein.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Trugschluss, wenn man eher deswegen hinterher drauf geachtet hat,
anstatt vorher. Ja, ich weiß es halt nicht mehr genau,
wie
es
ist.
Deswegen, also Gies, der geht zu Lok Leipzig, einem,
einem,
ich weiß nicht, ob es ein Traditionsklub ist.
Glaube ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Die waren ja jetzt in der Relegation gescheitert an Fair.
Genau,
aber jetzt nicht sagen, dürfen sie aufsteigen.
Was so blödes klingt, gut ist für uns, weil Fair in Reichweite ist für ein Auswärtsspiel.
Nicht so weit weg, richtig. Deswegen, also Gies, da bestimmt auch Nummer 1. Der wird sich da durchsetzen. Der hat ja auch gezeigt, dass er es kann im letzten Spiel gegen Braunschweig, Elfmeter gehalten und
Top gehalten.
Ja, ein, zwei Unsicherheiten hat er gehabt, aber wer will es nicht verdenken, wenn man ein Spiel in der Saison macht. Also deswegen will ich da keinen Vorwurf machen. Und deswegen alles Gute.
Alles Gute von uns, toi toi toi, und vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren ja wieder.
Ja, ich hoffe auch nächste Saison, dass du mit Leipzig aufsteigst. Lok ist relativ
sympathisch. Ich dachte eigentlich, dass er irgendwann vielleicht zu uns
kommt. Er darf gerne auch wieder zurückkommen, klar, sicher.
Beide Liga, da brauchen wir noch einen.
Deswegen kein Problem. Und dann habe ich dann den als letzten Nils Grevink. Oder wie heißt du ihn? Ist er jetzt
verletzt? Grevink, keine Ahnung.
Vielleicht, also einer, der hochgekommen ist.
Vorhin den Namen gesagt und ich habe gedacht, wer?
Ja, eben deswegen aus der Wertung. Der ist jetzt halt hochgekommen vom Mappen 2, weil er es wohl drauf hat anscheinend. Können wir nicht beurteilen, weil wir haben ihn nie spielen sehen. Deswegen das soll nicht böse klingen, aber wir haben halt nur keine Ahnung, weil wir ihn halt nie haben spielen sehen. Ich glaube, er saß ab und zu mal auf der Bank, aber hat keine Minute gespielt diese Saison. Von daher außer Wertung.
Ja.
Ja, kommen wir zu, also ich habe die Kategorie Luft nach oben genannt.
Luft nach oben. Ich habe von hier läuft nach oben. Luft nach oben,
ja. Luft nach oben, ja.
Habe ich schon gesagt, läuft nach oben, ja,
alles klar. Ah, vielleicht auch nicht. Ja, Leo Bredol war der Erste. Das erste Spiel, was er diese Saison gemacht hat, war gegen Zwickau. Als Ersatzmann.
Also Luft nach oben, und das Erste, was ich bei Leo Bredol denke, ist, ich habe auch keine gute Szene im Kopf. So böse das gerade klingen mag.
Mag sein, also er hat Pech gehabt, also er musste für Hasan Amin in dem Fall einspringen, der verletzt war, und er war gefühlt direkt an beiden Gegentoren beteiligt. Und da tut mir auch leid für ihn, weil ich finde, ehrlich gesagt, so wie er spielt, gehört er auch nicht auf die Verteidiger, also Außenverteidigerposition, sondern eher auf die Außenstürmerposition. Er hatte seine zweite Chance die Saison gegen Groß Asbach im Rückspiel, zum Saisonende gehabt, hat sich da, glaube ich, nach 20 Minuten verletzt, hatte da halt jetzt auch keine starke Szene, deswegen magst du da wohl recht haben, deswegen habe ich ihn Luft nach oben gesehen, weil ich denke, der Junge ist noch jung und der könnte halt, wenn man ihn auf die richtige Position stellt oder umschult auf die Defensive, wohl könnte er was werden, ja. Aber das ist halt schwierig einzuschätzen.
Muss man abwarten.
Ja, Max Krämer habe ich noch dran.
Ja, aber gut, der hängt fest in dieser Kategorie, glaube ich.
Kann sein, wir haben das ja
letzte Saison auch schon gemacht. Das ist das Gefühl, das ich habe, genau. Also, dass der, lieber Max, auch nichts Böses gegen dich, im Gegenteil.
Aufstiegsheld
auch. Schon Aufstiegsheld. Und
so lange da, wie Christian Neidhardt. 7 Jahre hier, war ein sehr wichtiger Spieler in der Regionalliga. So
lange, der ist ja jetzt auch weg.
Ja, genau. War wichtiger Spieler in der Regionalliga, hat an vielen wichtigen Toren beteiligt, auch in der dritten Liga seine Tore gemacht und vorbereitet, aber immer mehr aufs Abstellgleis
manövriert. Er konnte sich in der dritten Liga nicht richtig...
War mehr so der Joker auf jeden Fall. Nee, absolut. Also da hatten wir.
Joker ist auch schon ein zu gutes Wort, ehrlich gesagt. Er hat seine Glücksmomente gehabt.
Ja,
dieser Überraschungstreffer war auf seiner Seite. Der gute Robben-Überraschungstreffer.
Diese Saison, glaube ich, kein Tor gemacht, aber letzte Saison auf jeden Fall wichtige Tore gemacht, zum Beispiel gegen Uerdingen. Habe ich noch das Spiel im Kopf, weil die Highlights gucke ich mir auch immer gerne an. Und das eine oder andere Tor war, wie du schon sagtest, war immer für gut. Aber ja, jetzt ist er weg. Er wird seine Karriere noch weiterführen. Ich habe mal gehört, dass er bei Alemannia Aachen irgendwie im Gespräch sein soll. Ja,
habe ich auch gehört.
Keine Ahnung, wie das jetzt sich weiterentwickelt hat oder ob er unterschrieben hat schon.
Alles Gute,
hat man es nicht gehört. Alles Gute, definitiv. Danke für die Jahre und hoffentlich kannst du auch noch weiter.
Alles Gute und tschüss. Ja. Ja, der nächste Name auf deiner Liste mit Luft nach oben überrascht mich fast. Den hätte ich eigentlich schon beinahe in der nächsten Kategorie gesehen, da wir ihn ja auch schon so ein bisschen vorhin rausgelobhudelt haben.
Ja.
Wir erwähnen ihn nochmal kurz, Julius Düker. Eigentlich haben wir vorhin schon über Düker alles gesagt, was du sagen kannst. Er ist halt auch so ein bisschen ein gebrandmarktes Kind. Das Memner Publikum hat ihn auch ein bisschen gebrandmarkt. Mhm. Und er kriegt vielleicht auch nicht die ganz faire Chance von den Fans oder von vielen Fans, die er vielleicht gebraucht hätte. Er muss halt noch seinen richtigen Platz finden.
Ja, auf Twitter hat einer geschrieben zu Düker und zu Hilal, als wir da im Gespräch waren, was Neuzugänge anging. Drei Viertel der Saison waren Mist bei den beiden. Das kann man fast schon unterschreiben, ehrlich gesagt. Aber bei Düker habe ich nicht bei solide, also bei der nächsten Kategorie, genommen, weil er hatte wirklich, wenn man mal nüchtern drauf guckt, zwei gute Spiele, wo er... Also ein richtig gutes Spiel und das zweite war gut und ein paar gute Spiele hat er schon irgendwie gehabt, aber so er hat so seinen Platz im System noch nicht gefunden und daran gilt es zu arbeiten und wenn er das schafft, dann glaube ich wohl, dass er halt auch die nächste Kategorie überspringen kann und in die zweitstärkste Kategorie, Spoiler, zweitstärkste Kategorie reingehen kann oder noch höher,
ja.
Weil der Junge hat es wohl drauf, glaube ich.
Ja, das hat der Nächste aber auch, glaube ich. Da steckt auch mehr hinter,
ja,
als was wir bisher von ihm gesehen haben. Auch über ihn haben wir vorhin schon gesprochen oder im ersten Teil vielmehr. Die Rede ist von Ted Tatamusch, der auch einen Namen hier zu verteidigen hat im Emsland, der halt auch sich noch nicht so ganz viel präsentieren konnte und halt auch noch nicht mit großen Glanzleistungen glänzen konnte.
Ja, hätte man vielleicht auch in die Auswertung reinnehmen, weil der hat auch zwei Spiele gemacht, dafür aber immerhin ein Tor gemacht.
Genau, was ihn halt schon mal eine Stufe hochhebt.
Deswegen wahrscheinlich habe ich das gemacht. Ja. Luft nach oben ist hier in dem Fall auch nicht gemeint, dass
er schlecht ist. Auch einfach
mal. Ja, Luft nach oben. Also ich wusste halt nicht, ich konnte ihn halt nicht in eine andere Kategorie stecken, weil dafür haben wir ihn halt zu wenig gesehen. Aber der macht einen Eindruck, dass er wohl
da geht noch was
guter sein kann, ja. Also vielleicht keiner unbedingt für die erste Elf, aber halt ein Joker.
Ja.
Ein richtiger dann.
Der neue Max Kremer.
Nee, richtig, meinte ich ja.
Achso, der neue Jens Rom.
Ja. So, das ist dann schon die Kategorie und dann habe ich die nächste Kategorie gelernt, solide. Oder stark, aber schwankend.
Ja, weil da hast du ja auch gleich als erstes denjenigen stehen, den es besonders trifft, mit stark, aber schwankend, nämlich Herrn Domaschke himself, der uns
in
fast genauso vielen Spielen beglückt hat quasi und wir stolz auf ihn waren und dass wir eine geile Leistung empfunden haben, genau wie umgekehrt, wo du gesessen hast, Junge, was machst du da?
Das ist das Problem. Und deswegen habe ich, so viel kann auch schon mal verraten sein, ich Mathis Haßmann eine Kategorie höher eingeschätzt.
Obwohl er auch nicht so viele Spiele hat.
Er hatte weniger Spiele, die waren aber...
Er war halt solider.
Solidar.
Weniger schwankend.
Erik Domaschke, ich bin ja der Meinung, ich mache mir jetzt vielleicht auch viele Fans als Feind, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass er nächste Saison die Nummer 1 ist. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen.
Haben
ich weiß nicht genau, wie siehst du das? Siehst du das genauso oder eher noch eine
Saison? Das ist genau das, was jetzt siehst. Du hast ja jetzt auch gerade bei Erik gesehen, dass er häufiger halt jetzt mal Probleme hatte, auch im Oberschenkelbereich und sowas
alles.
Ne? Falsch den Ball gefangen oder so. Das heißt, das Verletzungsrisiko...
Der Sack.
Ja, das wollte ich nicht sagen. Aber das Verletzungsrisiko wird halt, glaube ich, auch höher bei ihm. Ist ja auch klar, Erik ist, glaube ich, der Älteste bei uns im Kader. Also das ist natürlich eine gewagte Aussage. Putti freut sich gerade wieder in seinem Schaubild.
Ja. Wer ist jetzt der Cranky Kong hier?
Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall
Erik. Also, Hilal Helve ist der Funky Kong.
Erik auf jeden Fall auch schon nah am Zenit, sagen wir mal so. Und das ist jetzt halt so ein bisschen...
Wobei,
vielleicht muss man ein gesundes Maß finden.
In Torwartjahren ist das, glaube ich, noch nicht so wie in Feldspielerjahren.
Nee, also in Torwartjahren hat er vielleicht noch zwei.
So, also da ist er noch nicht der alte Mann. Das ist quasi so wie Thor und Steve Rogers, weißt du? Der alte Mann ist das Steve Rogers, obwohl der jünger ist als Thor. Aber Thor sieht halt nicht aus
wie
ja, tut mir leid.
Ja, aber ist ja schön, dass du
so einen Arm-Podcast raushaust. Alles Nerdwissen übrigens. Hört mal rein. Neue Folge.
Ja, ding, ding. Es ist schon so, dass Erik, also ich mag ihn ja, so ist es nicht. Und wenn er hinten drin stehen bleibt, ist auch alles gut. Wenn er nach vorne rennt, kriege ich halt Herzschmerzen. Aber ich weiß es nicht. Also ich gebe dir grundsätzlich recht, Mathis Haßmann hat in den Spielen, die er bringen musste, warum auch immer, also weil verletzt oder halt rote Karte und Schuss, Top-Leistung gebracht und auch in den Spielen, in denen er durfte, eine super Leistung gebracht, eine solide Leistung. Ich glaube, ein Spiel ist halt so ein bisschen schwanken gewesen, sage ich jetzt mal.
Ja, ab und zu hat er kleine Unsicherheiten, aber deutlich weniger, als man für sein Alter und seine Einsatzzeiten denken würde.
So ist es, der ist ja wieder knackejung, der Junge.
Ja, hat er ordentlich auf den Sack gekriegt. Der hat dann gegen Bayern 5 Gegentore gekriegt.
Für die er eigentlich nichts
konnte. Nein, für die er natürlich nichts konnte, aber das sieht halt doof aus, wenn du sagst, ja, ich habe 5 Spiele gemacht und 700 Gegentore.
Ja, genau, weshalb er ja dann auch direkt nochmal ran durfte.
Ja.
Man hat ihn ja den Ausgleich dann auch spielen lassen, so ist es ja nun nicht. Und Neidhardt hat ja selber noch gesagt in der Saison, ja, wir setzen Mattes mal ein, weil der Erich, der kippt langsam. Ne? Und das ist vielleicht ja auch nicht verkehrt. Vielleicht ist aber auch jetzt gerade diese Regenerationsphase, die Erich ja jetzt auch durchlaufen kann, weil es ja bis Mitte September dauert. Mitte August? Wann fangen wir an? Mitte September.
Also was meinst du, Saisonstart? Oder?
Saisonstart ist Mitte September.
Saisonstart ist 18. September wahrscheinlich.
Genau. Trainingsbeginn ist, glaube ich, 5. August oder sowas.
Ja, Anfang August, ja.
Ja. Und bis dahin ist auf jeden Fall noch viel Wasser, dass die Ems runterlaufen kann. Und wenn er dann halt wieder das Gefühl hat, dass er nicht nur bei 95% ist, so wie die letzte Hälfte der Saison, sondern wieder bei 110,
ja,
dann soll er meinetwegen auch wieder im Tor stehen.
Es ist ganz klar.
Aber vielleicht sollte man halt auch fester, häufiger Mattes einplanen und ihm mehr Einsatzzeiten geben.
Die Karten werden neu gemischt, von daher alle fangen bei 0 an. Ich bin aber auch der Meinung, so wie du das gerade richtig sagtest, Mattes Hasmann, jung, kann man noch was aufbauen.
Ja, darfst du halt nicht auf der Bank versauern lassen. Ich meine, gerade als Torwart hast du da halt den beschissensten Job.
Ja.
Denn du bist halt die Person, die halt bei den 3 Wechseln, die du zur Verfügung hast, okay, ist jetzt gerade auch alles anders, aber egal, die du bei den Standardwechseln, die du zur Verfügung hast, auf jeden Fall nicht ziehst, wenn es nicht zwanghaft sein muss.
Genau.
Ja. Und damit kriegst du halt zu wenig Spielpraxis und dann ist halt so ein junger Spieler auch doch schneller wieder verbrannt, weil er halt sich nicht hochspielen konnte. Und deswegen wäre es halt sinnvoll, ihm feste Einsatzzeiten im ersten Team zu geben.
Absolut. Richtig.
Damit ist alles gesagt.
Damit ist
sowohl über Erik als auch über Mattes schon.
Ja, Mattes kommen wir aber noch.
Ja.
Der nächste Spieler auf meiner Liste ist Waldedrama.
Ja.
Tja.
Top gestartet. Also hat mich ja im ersten und zweiten Spiel total überzeugt. Ich denke,
erstes Spiel gegen Jena 2 Tore gemacht.
Ja. Ja, Junge, was haben wir da für einen Mann eingekauft? Richtig geiler Typ. Dann stark nachgelassen.
Muss man sagen. Ich glaube, gegen Kaiserslautern auch nochmal 2 Tore gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, gegen Würzburg dann auch noch ein Tor. Ich glaube, 5 Tore und 6 hat er, glaube ich, insgesamt gemacht.
Was ja trotzdem noch eine gute Anzahl ist.
Ja,
dafür, dass er nicht unser Knipser ist.
Nee, eben. Also gut, aber man hat so gedacht, what the fuck hat man sich da denn geholt? Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, genau. Am Anfang hast du gedacht, Junge.
Ja, den neuen Superstar.
Wir haben den Proschwitz-Ersatz gefunden. Da war man nämlich noch so ein bisschen mit einem Auge weg von UNAF, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, so ein bisschen.
Das hat sich aber sehr schnell revidiert. Ich finde aber auch, dass er Richtung Ende der Saison konstanter geworden ist. Er hat vielleicht die ganzen Tore nicht geschossen, aber er hat eine konstantere Leistung gebracht, fand ich, Richtung Ende der Saison. Und deswegen denke ich, dass da halt auch die Luft nach oben deutlich da ist.
Ich glaube auch, dass das eine konstante Stütze wird in unserer ersten Elf. Ob er jetzt immer spielt, ist eine Frage, weil wir ja so viele Offensive haben. Aber er wird nicht wegzudenken sein aus dem Offensivspiel.
Sicher nicht.
Nee, glaube ich auch. Deswegen nächste Saison wird seine. Aber muss man ja auch fairerweise sagen, er war relativ häufig verletzt oder nicht einsatzbereit wegen familiärer Gründe. Das sei ihm auf jeden Fall verziehen. Da kann er nichts für. Das sind Sachen, die versteht man auf jeden Fall auch. Dass es dann nicht immer hundertprozentig klappt. Aber wie gesagt, ist stark gestartet. So ein bisschen in so ein Tief gefallen. Über mehrere Zeit immer so.
Ich habe auch wieder gut gefangen.
Sich auch gut gefangen gegen Ende, genau, aber ich hatte noch so Spiele im Kopf, wo er dann Pech hatte, aber sich halt auch ein bisschen hängen lassen hat, also zumindest kam mir das so vor, aber immer dann wieder versucht und es hat nicht geklappt und ja, es war halt schwankend, von daher deswegen in dieser Kategorie drin. Jo, kommen wir dann zum nächsten, das ist Yannick Osé.
Meiner Meinung nach, ja, ein Top-Mann auf der Verteidigerposition hinten auch.
Ja.
Den hätte ich ja Leistungsträger. Ihn Leistungsträger zu nennen ist wahrscheinlich auch schon, also das ist die nächste Kategorie, die nächstbessere.
Ja, schon gespoilert.
Ja, habe ich vorhin schon gespoilert. Ich sage es jetzt nochmal. Ist wahrscheinlich tatsächlich auch noch ein bisschen zu vermessen, denn da gehört eher wirklich Putti auch rein, der halt da absolut die Stütze unserer Verteidigung ist. Und ich finde aber wunderschön, wie Yannick sich auch tatsächlich, glaube ich, von Putti aufbauen lässt und viel von ihm lernt.
Ja.
Das Spiel ähnelt sich auch immer mehr. Wenn man so ein bisschen darauf achtet, auch die Entwicklungen, wo er so ein bisschen am Anfang der Saison highspornmäßig noch vorgelaufen ist und so sein eigenes Ding hat irgendwie gemacht, hat er sich doch Richtung Ende der Saison mehr einnorden lassen, ist mehr so gelaufen, wie die Mannschaft es braucht und auch mehr so gelaufen, wie sein großes Vorbild, Körpergröße mäßig, Steffen Puttkamer es ihm vorgemacht hat.
Ja, Yannick Osé, alles, was du gesagt hast, stimmt.
Danke.
Muss aber sagen, man merkt ihm halt an, Der braucht auf jeden Fall, der muss noch auf die Weide, wie du es im letzten Podcast gesagt hast. Ja. Definitiv.
Ja, aber gibt es ihn doch ein Jahr, das ist ein Top-Mann.
Deswegen. Christian Natter hat es, glaube ich, auch gesagt, der Junge, der ist defensiv hammerstark. Aber so die Basics muss man ihm noch ein bisschen, die muss er noch trainieren und noch weiter lernen. Man merkt auch, der ist ja sehr, sehr, sehr groß und ab und zu mal sehr, sehr ungestüm und dadurch hat er halt mehr oder weniger verschuldet oder unverschuldet, mal muss man sich immer dann angucken, auch mal Elfmeter verursacht so ein bisschen, ist noch ein bisschen ungeschickt in seiner Defensivleistung. Und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen so voraus auf die nächste Saison. Puttkammer und Ose, beide zusammen, weiß ich noch nicht genau, wer so derjenige Part ist, der den Spielaufbau vorantreibt. Sehe ich beide ehrlich gesagt noch nicht so. Ich sehe beide eigentlich eher so.
Ich sehe eher Ose da, weil der doch ein bisschen flinker ist, was nach vorne spielen geht.
Ja, weiß ich noch nicht. Kann ich wirklich nicht sagen, weil das halt Commanders Job war.
Aber ich sehe Ose.
Punkt. Ich lege fest. Ja, okay, gerne. Kannst du gerne machen. Ich muss mal gucken, vielleicht holt man da auch noch jemanden. Ja, das sind ja Sachen. Aber das sind alles Thema für den nächsten Podcast. Genau. Aber Ose, guter Mann, muss noch ein bisschen auf die Weide, war stark, aber schwankend und solide.
Ja, ist immer solider geworden.
Ja, wurde immer besser. Ja, am Anfang war es halt, das Schöne an Ose ist auch, man kann ihn halt auch mal auf den Außen einsetzen. Natürlich, klar, Innenverteidiger, aber zur Not auch auf den Außen zu finden, das finde ich super. Diese Varietät, die man durch ihn hat.
Variabilität, ja.
Ja, ich weiß, ich kann nicht so gut mit Wörtern.
Worte sind nicht so sein.
Richtig.
Sind nicht deine Sprache.
Genau. Aber da wird sei auch schon alles dem gesagt. Dieses krüppelige Wort am Ende.
Genau, bevor der Ausdruck himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, passt auf den nächsten Spieler wie die Faust aufs Auge, meiner Meinung nach. Die Rede ist von Luka Tankulic.
Ich hatte ihn erst bei Leistungsträger drin, habe mir dann aber nochmal. Ich habe mir dann aber noch so die Leistungsdaten auf transfermarkt.de, das ist immer so mein, wo ich immer gucke, geguckt. Dann sehe ich so, okay, da hat er mal 20 Minuten gespielt, da hat er dann 17 Minuten gespielt, da hat er dann 90 Minuten gespielt, da und so weiter. Da habe ich gedacht, er kann es eigentlich nicht. Ich habe halt nur die guten Spiele im Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt und dann habe ich so gesagt, auch sagen, er war auch lange verletzt.
Er war lange
gegen verletzt. Ende halt. Keine Gerade Frage. Als er richtig gut war, war er verletzt leider.
Ja, genau, keine Frage, aber es war tatsächlich die ganze Saison immer so, wenn er eingesetzt wurde, ich habe mich grundsätzlich gefreut, ich bin so ein bisschen Fan von ihm, muss ich sagen. Okay, Tankulic mag ich gerne.
Ist ja auch.
Andere sagen, der gefällt mir wie Unrat am Schuh.
Hallo Werner.
Ja, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, denn der Junge ist meiner Meinung nach wirklich ein Top-Spieler, was er auch öfters mal hat rausblinzeln lassen und geile Aktionen gestartet hat und auch mal das eine oder andere geile Ding gemacht hat. Auf der anderen Seite genauso krüppelig auch mal auf dem Platz steht und du sitzt, was macht der Mann da? Beziehungsweise, was macht der noch auf dem Platz? Schickt den runter. Also es war tatsächlich, ne, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
Ah, trifft's.
Entweder oder. Ne? Mhm. Entweder der hatte einen guten Tag.
Das hat Christian
Neidl. Oder er hatte einen schlechten Tag. Oder er stand nicht im Spielbericht.
Und da hätte er seinen besten Tag gehabt.
Na toll.
Auf jeden Fall hat Christian Aggressivität, nötige Aggressivität hatte er. Ich glaube, es war vor dem Duisburg-Spiel, wo Christian Neidl auch über ihn gesagt hat, er kann entweder Kreisklasse oder Weltklasse. Also das trifft es ja ehrlich gesagt auch. Perfekt. Weiß ich nicht, ob ich als Spieler dazu gerne hören würde. Aber ist ein Punkt, den man ihm geben kann auf jeden Fall. Mal gucken. Ich gehe davon aus, er war ja richtig stark, richtig im Hoch und dann hat er sich verletzt. Relativ schwer leider, deswegen hat er diese Saison halt kein Spiel mehr gemacht. Er hat sich ja in der Corona-Pause, glaube ich, verletzt, gerade als man wieder trainieren durfte. Hat er irgendeine Band gerissen gehabt, ich weiß nicht mehr genau. Und das war halt sehr bitter für ihn, vor allen Dingen am allermeisten.
Ja, wir sind gespannt, was er nächste Saison bringt.
Ja, ich gehe aber auch stark davon aus, dass er eine große Größe unseres Offensivspiels wird. So, kommen wir dann zu Nico Andermatt. Ein Spieler, der, ich sag mal, die Hinserie quasi gar nicht zu Geltung kam. Und dann in der Rückrunde immer mehr. Aber ich habe ihn mehr unter solide als unter stark und schwankend eingestuft.
Boah, ja, also ich habe ihn eigentlich nur unter schwankend.
Echt?
Ja, ich weiß nicht. Ja, du bist ja so ein kleines Fangirl von ihm.
Nee,
aber ich bin halt bis heute noch nicht zu 100% überzeugt von dem Mann. Ich weiß es nicht. Also das ist ja auch manchmal einfach so ein Gefühlsding. Bei mir hat es bei Julius Düke auch lange gedauert, bis es irgendwann mal Klick gemacht hat, wie ich gesagt habe.
Bis es gefunkt hat.
Ja, bis da der gewisse Funke da war, wo ich gesagt habe, da steckt noch ein bisschen Leistung drin. Genau, es ist auch mit Willi Fleck, FCF, den werden wir nachher auch noch besprechen müssen. Den habe ich dann auch in einer anderen Kategorie als du, logischerweise.
Ja, klar.
Nicolas Andermatt, ich meine, das liegt auch daran, dass er sich noch nicht hundertprozentig beweisen konnte. Er ist halt kein Startelf-Material gewesen und ist es bis heute ehrlich gesagt auch nicht, meiner Meinung nach. Wenn er auf dem Platz stand, ist es aber auch so gewesen, dass es mal echt gut war oder mal halt gar nicht aufgetaucht ist.
Ja, also ich habe es ja in den anderen Podcasts schon gesagt, er ist ja eigentlich jemand fürs zentrale Mittelfeld, fürs defensive Mittelfeld. Das war halt komplett belegt durch Florian Igerer, Tilo Leugas und Willi Evsejev. Wenn dann halt offensiv der Platz belegt war durch Markus Piosek, da war irgendwie kein Platz für ihn. Und das hat man halt in der Hinrunde gesehen. Da hat sich die erste Elf gefunden und da war für ihn kein Durchkommen. Da war halt mal Joker-Rolle, aber meistens eher, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Und ja.
Ja, was ja auch schon ein bisschen bitter ist, ne?
Ja, tut mir auch leid.
Unser Joker, um die Zeit von der Uhr zu nehmen.
Ja, so ein bisschen bitter war es für ihn. Also da war er bestimmt auch selber nicht zufrieden. Allerdings, das erste Spiel, was er dann auf der 10 gemacht hat, war er gleich in der Kicker-Elf der Woche, wo ich mir aber gedacht habe, boah, ja, Spiel war gut, aber nach vorne kreiert hat er relativ wenig. War, anscheinend habe ich das dann falsch gesehen, wenn dann die Kicker-Elf sagt und auch Christian Neidhardt, dass er einen guten Job gemacht hat. Da hätte ich nämlich, da erinnere ich mich noch, zu dem Spiel hätte ich gerne in der Pressekonferenz gesessen und hätte gerne Christian Neidhardt gefragt, ob er mit dem Spiel denn zufrieden war. Also nicht mit seinem Spiel generell, sondern mit seinem Spiel nach vorne auf der 10. Weil für mich war er halt relativ unsichtbar, was natürlich nicht schlecht ist, weil du dann wahrscheinlich die Bälle dann gut abgrätscht und dann den Ball verteilst, aber halt nicht den letzten Pass spielt. Das kann er auf jeden Fall auch. Das haben wir gerade nach Corona gesehen, dass er den tödlichen Pass spielen kann. Aber wenn alle fit sind, weiß ich nicht genau, ob er wirklich auf der 10 dann wirklich von Anfang an zu finden ist.
Ja.
Aber er hat gezeigt, dass man auf ihn bauen kann, dass er ein guter Mann ist. Und solide und stark, aber schwankend, diese Kategorie heißt ja nicht, dass ich jetzt enttäuscht bin von ihm. Oder dass das halt ja, Trümmer ist, was er gespielt hat. Weil wenn er gespielt hat, hat er eigentlich immer gut gespielt. Nur halt nicht immer komplett überragend. Aber das mögen auch andere sehen als wir. Ja, das will ich jetzt ja, nicht sagen. Vielleicht, also vielleicht sind wir da
nicht falsch. Wir, sag mal du, ich sehe es ja halt auch schon ein bisschen anders.
Ja, ich meine dann Leute, die das positiver sehen als wir.
Ach so. Ja, okay.
Entschuldigung. Deswegen habe ich das reingenommen.
Ja, als letzten in der Kategorie hast du einen, den ich halt schon... Es ist ein bisschen hart. Du hast halt solide oder stark, aber schwankend. Und als nächstes die Gruppe der Leistungsträger stehen. Und ich hätte ihn da so ein bisschen noch dazwischen eingeordnet gerne. Hilal El-Helve.
Ja, du musst erstmal, das Schlimme ist ja, du musst dir die Kategorien ja ausdenken. Und ich wusste halt nichts mehr.
Ja, Hilal El-Helve haben wir vorhin eigentlich schon, oder im ersten Teil,
glaube ich. Ne? Da bin ich Fangirl.
Da bin ich auch Fangirl, so ist das nicht. im ersten Teil, glaube ich, schon stark drüber geredet. Und wir haben unsere Liebe bekannt. Und deswegen, er ist kurz vor Leistungsträger. Sagen wir mal so. Und ich denke auch, dass er in der nächsten Saison unser Leistungsträger ist.
Wenn ich noch eine Kategorie höher, die wir noch nicht genannt haben.
Genau.
Ja, weil Hilal El-Helve, das ist so jemand, der beißt immer sich durch, hat relativ wenig Einsatzzeiten bekommen. Das mag ja dann. Leider, ja, aber das mag ja dann wahrscheinlich auch ein Grund sein, weil andere einfach besser trainiert haben als er. Man weiß es ja immer nicht, warum Christian Neidhardt mal so aufstellt. Ja. Der Erfolg hat ihm ja meistens immer recht gegeben, von daher muss man ja sagen, es war schon richtig.
Und Hilal El-Helve hat aber auch, das haben wir vorhin auch noch nicht erwähnt, deswegen möchte ich es noch eben reinschmeißen, für mich eine super Entwicklung durchlaufen. Er war vorher so ein bisschen Egozentriker, ne? Also der so ein bisschen sein eigenes Spiel gesucht hat, so seine eigene Show abziehen wollte und ist immer mehr Teammitglied geworden und hat am Ende halt einfach perfekt für die Mannschaft funktioniert und nicht mehr so auf sein eigenes Ding geachtet.
Das mag sein, weiß ich, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß nur, als er hier ankam, hatte er, also der kam ja quasi vereinslos. Er war ja in Griechenland in der ersten Liga unterwegs, hat glaube ich auch bei Wolfsburg gespielt oder was, also bei Halle auf jeden Fall, dann auch irgendwo, war es Hannover, ich weiß auch nicht mehr genau. Und war dann noch höher in der zweiten, ersten Liga, wahrscheinlich nicht viel, aber war da unter Vertrag und dann nach Griechenland gewechselt und dann kam er zu uns und hatte halt Trainingsrückstand. Hatte auch angeblich Figurprobleme, das wurde immer so kommuniziert, wo ich mir aber denke, boah, ja, wenn ich die Probleme hätte, wäre ich zufrieden.
Ja, hör bloß auf.
Ja, von daher alles gut. Aber hat er Trainingsrückstand gehabt, dann nicht viel gespielt. Dann hat er relativ viel gespielt, aber ertragslos so ein bisschen. Hatte aber auch immer seine Momente, wie bei Julius Düker halt zum Beispiel auch. Aber gerade zum Ende der Saison zeigte sich halt seine große Klasse. Also hoffentlich kann er sie mitnehmen in die nächste Saison. Zum Beispiel aber auch, was ich sehr gut im Kopf habe, war das Bayern-Spiel dann zum Beispiel, wo er ein Tor gemacht hat und gut gespielt hat. Oder halt das Spiel gegen Kaiserslautern, wo wir halt, wo er das den Ball lange gehalten hat und dann versenkt hat, wo man dachte, Alter, schießt er doch rein, aber hat alles richtig gemacht.
Ja, wenn er drin ist, hat er alles richtig gemacht.
Genau.
Ich finde das so schön, dass du quasi im zweiten Anlauf in der Minute dann nochmal genau mir recht gibst in den Punkten, die ich gegeben habe, wo ich nochmal bestärkst in meiner eigenen Meinung.
Okay, ja, ich habe ja nicht gesagt, dass das Unrecht war.
Nee, das ist richtig.
Aber ja, dann ist noch in der etwas tieferen Kategorie, kommen wir jetzt zu den Leistungsträgern.
Die Leistungsträger. Und da hast du als erstes Hasi Hasmann stehen.
Ja, eine sehr diskutable Meinung, glaube ich, oder?
Leistungsträger?
Ja.
Ist in dem Sinne diskutabel, weil natürlich die Leistung
nicht von ihm
getragen wurde. Genau, weil das meist natürlich doch Erik gemacht hat, so ist es nun nicht. Aber was er gemacht hat, hat er top gemacht. Also, ja. Weißt du, das ist halt genauso wie Hilal El-Helve, den du noch nicht ganz in diese Kategorie setzen willst.
Nee.
Mattes gehört noch nicht ganz rein, theoretisch. Hilal müsste da vielleicht schon knapp rein, so ungefähr.
Ja,
und das kannst du, das ist so schwer.
Ja, also der Unterschied jetzt zwischen Hilal El-Helve und Mattes Hasmann ist,
Mattes Hasmann keine Fehler vorwerfen kann.
Genau, der hat eigentlich immer Leistung gebracht. Ja. Er hat natürlich nicht immer die Null gehalten.
Aber der hat natürlich auch weniger Spielanteile als so ein Feldspieler wie Hilal.
Ja, klar. Ja, das ist diskutabel. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Das kann man jetzt anders sehen oder nicht. Aber Hilal El-Helve hat halt, wenn der Junge nicht spielt, gerade auf einer Position, wo man halt viel wechseln kann, weil halt auch viele Leute da sind, dann denke ich mir so, okay, die anderen waren vielleicht zu dem Zeitpunkt besser und hat halt auch viele Spiele gemacht, wo er halt relativ unsichtbar war. Gerade jetzt zum Ende der Saison wurde es halt besser, deswegen bin ich sehr, sehr, wir haben es ja schon gesagt, wir glauben, Hilal wird nächste Saison eine sehr große Stütze. Und Mattes Hasmann hoffe ich einfach, deswegen habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen da reingenommen, weil ich hoffe, dass er
neue Nummer 1 wird. Mehr Leistungsträger wird.
Ja. Aber ja, das ist halt schwierig. Die Karten sind ja neu gemischt, da müssen Mario und Thorsten entscheiden. Ich gehe mit jeder Entscheidung mit, hoffe aber, dass es Mattes Hasmann wird. So, Leistungsträger René Guda habe ich noch.
René Guda? Sehr guter Mann.
Der guter Gag, der wird nicht alt.
Der wird nicht alt. Er trifft ja auch leider immer zu.
Ja,
was heißt leider? Gott sei Dank. Gott sei Dank trifft er zu. Wenn er ein schlechter Mann wäre, würden wir es auch sagen. aber René Guda, der am Anfang auch so auf mich so die Wirkung hatte, weiß noch nicht, war noch so ein bisschen sehr verhalten, was er so liefert und war auch nicht so ganz überzeugt. So am Anfang hat sich perfekt in die Mannschaft eingefügt, finde ich. Der passt da rein wie die Faust aufs Auge. Er hat auch gezeigt, dass er ein Teammann ist. Und wird eine wichtige Stütze in der nächsten Saison werden.
Hundertprozentig. Hat die zusammen mit Marius Kleinsorge die meisten Tore und Vorbereiter, also meisten Scorerpunkte gemacht, nach Dennis Undaff.
Ja.
Muss man dazu sagen. Ich glaube, also Kleinsorge noch ein bisschen
der
mehr.
Der alte Vorbereiter.
Also ich glaube, beide haben 7 vorbereitet und Kleinsorge hat 6 gemacht und er hat 5 gemacht. Also stark.
Schon ein guter Mann.
5 Tore hat übrigens auch
Hilal
El-Helve gemacht.
Ja. Ja, Marius Kleinsorge ist der nächste auf deiner Liste.
Also René Guda muss man noch dazu sagen. Ach so, okay. Nicht schlimm. Ein Mann auf den Außen immer gestartet, aber der jetzt immer mehr seine Rolle auf der 9 findet.
Ja.
Und das gefällt mir gut, muss ich sagen.
Ja, der macht ein super Spiel.
Er ist noch nicht so der krasse Knipser. Also da fehlt ihm noch so ein bisschen Kaltschnäuzigkeit, aber das ist ja nichts, was man ihm nicht beibringen kann, sozusagen.
Richtig. Also da fehlt im Zweifel zwar auch nur ein bisschen Selbstvertrauen.
Ja,
das ist ja auch erwirtschaftet man sich auch durch Erfahrung.
Ja, eben, genau. Das ist ja auch noch eine etwas neuere Position. Ich glaube, ehrlich gesagt, er wurde auch mal, als er geholt wurde, so als Backup für, ich glaube, da war es noch Benjamin Giert,
oder? Ja.
Er wurde ja geholt in der ersten Saison, in der Winterpause oder nach der Winterpause.
So, ich glaube, er ist noch so relativ lange da.
Aber ich mag mich auch irren. Mit Transfers habe ich es ja nicht so.
Ich glaube, der ist gekommen mit Florian Eger.
Wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, das war nach der guten Regionalliga-Zeit.
Ja.
So, Marius Kleinsorge habe ich dann drin.
Marius Kleinsorge, ja. Guter Mann, tschüss. Nee, also Marius
Kleinsorge
verlässt ihn. Das ist schon fast krass, dass du ihn nicht eine Kategorie höher hast.
Ich hatte es witzigerweise erst eine Kategorie tiefer.
Was?
Ja, weil wenn man sich Marius Kleinsorge, natürlich ganz großer, verdienter Mann.
Ja.
Ich habe dann aber auch gesehen, der hat nicht so viele Spiele gemacht, wie man denken würde.
Nee, also, das ist mir allerdings auch aufgefallen, so ist das nicht. Aber gut, nach Spielen gehen wir hier nicht, oder Herr Hasmann?
Ja. Deswegen, also ich meine auch so, dann hat er da wieder, also der hat auch wieder so wie Hilal El-Helve, nur halt auf etwas höherem Niveau. Weißt du, dann hat er nicht 2 Spiele richtig stark gespielt, sondern waren es halt 4 und dann waren halt 5 total aus. Ja, ist so schlimm ist es wirklich nicht. Aber Leistungsträger verdient auf jeden Fall, definitiv.
Hundertprozentig.
Das will ich jetzt auch. Ich hatte halt nur ihn erst bei solide und stark schwankend.
Allein schon aufgrund der Tore, die er gemacht hat. Also
ja, wenn
er 6 Tore schießt für den SV,
ja, eben.
Gehört zu den Leistungsträgern.
Also 13 Scorepunkte Punkte sind schon der Wahnsinn, das ist klar. Ja. Denn ich hatte ihn halt nur da drin, weil ich die schlechten Spiele mehr im Kopf hatte und halt nur das Duisburg-Spiel quasi. Und da habe ich gedacht, ach nee, da kam ja auch noch Bayern zu. Ach nee, da kam ja auch noch Münster zu. Ach nee, da kam ja auch noch Ratten dazu. Ja. Also, ne, deswegen, der erste Impuls war halt nur vielleicht...
Kurz vertan.
Ja. Man kann ihn definitiv auch bei der nächsten Kategorie hinstecken, die ich besonders stark genannt habe. Das ist krasser Spoiler wieder. Aber ich finde, das hat er noch nicht ganz verdient.
Puh, ja gut, ist diskutabel. Ich finde, also er ist auf jeden Fall irgendwo dazwischen.
Ja, mag sein. Also so wie wir das hier aufzählen, ist auch nicht die Reihenfolge. Wer jetzt am Ende, dass jetzt Mathis Haßmann ganz unten steht bei Leistungsträger, ist in diesem Fall wahrscheinlich sogar richtig. Aber wer ganz oben steht, hat es jetzt nicht mehr verdient als Marius Kleinsorger oder Steffen Puttkamer, zu dem wir jetzt kommen.
Steffen Puttkamer, ja genau. Der
in der Elf des Jahres steht, die Saison von Magenta Sport.
Ja, ganz genau. Und deswegen halt bei mir eigentlich auch höher einzusortieren wäre. Vielleicht auch noch nicht so vollends unter besonders stark. Aber halt auch irgendwo so im Zwischenraum ist.
Ja,
also knapp den Relegationsplatz erreicht hat für die nächste Runde.
Er darf gerne auch bei besonders stark stehen, in deiner Meinung. Das ist nicht schlimm, das gehe ich mit. Ich habe ihn jetzt nur da reingesteckt, weil ich den Unterschied zwischen ihm und Marco Kommender herstellen wollte, den ich so sehe.
Okay, der auch deutlich vorhanden ist, so ist das schon. Wobei ich beiden halt eine andere Funktion zuordne.
Ja.
Und gerade aufgrund dessen der Funktion, die sie halt innehaben, ist es ganz klar, dass Steffen Puttkamer halt da häufiger mal der geprügelte Hund ist, der halt sich über sich ergehen lassen muss, dass die Verteidigung nicht richtig reagiert hat, da geschwächelt hat etc. Kommenders Aufgabe ist es ja eher, zwar auch zu verteidigen, aber aus der Verteidigung herauszuholen und nach vorne zu preschen. Und ja, deswegen, da sehe ich ja die Funktion halt so schwanken. Und wie gesagt, ist einfach klar, dass Steffen Puttkamer da ab und zu häufiger auf die Fresse bekommen hat als Marco Kommender.
Ja, in meinen Augen sehe ich es halt immer so, wenn Marco Kommender nicht da war, funktioniert die Abwehr nicht.
Genau.
Wenn Steffen Puttkamer nicht da war und Marco Kommender mit Ose spielt, lief es in meinen Augen halt besser.
Fandst du?
Fand ich ja.
In meinen Augen nicht.
Okay, ja, das mag so sein. Er ist ja nicht umsonst in der Magenta-Elf des Jahres. Deswegen, ich finde das auch nicht schlimm, wenn jetzt jemand mir sagt, du hast da vollkommen Unrecht. Er war deutlich stärker.
Das würde ich nie sagen.
Nein, du nicht. Ich meinte jetzt vielleicht irgendein Hörer, der dann sich dazu äußern möchte. Der herzlich eingeladen ist natürlich. Alle dürfen dazu sagen, du hast total Unrecht mit allem, was du da gesagt hast. Das nehme ich dann so hin.
Wenn eine Stunde völliger Quatsch, kann ich auch gerne hinschreiben.
Ja, bitte gern. Wenn man mir das relativ begründet,
plausibel
begründet, gucke ich mir das auch an. Wenn jetzt einfach sagt, scheiß Podcast oder scheiß Quatsch, den du erzählt hast, dann gucke ich das an und denke mir so, okay, danke.
Ja, danke für keinen Kommentar.
aber kommen wir dann zum nächsten. Jetzt kommen wir zu Markus Piosek.
Also ich möchte mal eben sagen, Putti, für mich bist du einer unserer wichtigsten und
ist ja auch Leistungsträger.
Ich setze auch nächste Saison auch noch auf dich.
Ja, ist ja auch Leistungsträger. Das ist ja auch keine schlechte Kategorie,
muss man dazu sagen. Markus Piosek hast du als nächstes da stehen.
Ja.
Für mich ein wenig überraschend. Nicht zu Unrecht. Problem halt auch bei Markus Piosek, lange ausgefallen.
Ja, aber lange verletzt. Bei ihm war das halt so, er war halt 60-70% der Saison Leistungsträger und war dann halt komplett weg.
Ja,
deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass man ihn einen runternehmen soll, weil...
Das ist richtig. Oh, vollkommen richtig.
Ja deswegen habe ich ihn da reingeworfen und halt nicht unter besonders stark, die nächste Kategorie, weil er halt so lange verletzt war.
Ja,
aber Leistungsträger für definitiv... besonders
stark, da fehlt auch dann noch der
da eine... Da fehlt noch das Spiel.
Da ist halt manchmal noch... Markus Piosek hat das, was... Das noch so ein Stückchen, was René Guder schon abgelegt hat, dieses leicht egozentrische. Das heißt, er ist schon noch so ein bisschen mehr darauf fixiert, dass er selber so ein bisschen die Bude machen will, nach vorne rennt etc. Vielleicht dann auch mal die Anspielstation nicht sieht, die er nehmen könnte.
Ja.
Das hat Guder tatsächlich auch am Anfang gehabt, abgelegt und das hat er, Markus Piosek, auch schon sehr viel abgelegt. Manchmal blitzt es noch so durch und das sind dann manchmal so Momente, wo du denkst, verdammte Axt, da wäre mehr drin gewesen.
Mir gefällt auch seine Rolle auf der 10 relativ gut.
Ja.
Was andermals vielleicht noch so ein bisschen fehlt, so diese Präsenz nach vorne, wie du es auch schon gesagt hast, jetzt nicht unbedingt das Tor zu machen, finde ich jetzt, sondern eher so den Pass zu spielen, das gefällt mir halt bei Piosek besser.
Ja, das macht er auch besser.
Auch bei dem nächsten... Da wirst du jetzt vielleicht reingerätschen und das ist Willi Evsejew.
Ja, nee, ja. Also Willi, also ich bin noch nicht warm mit dir geworden. Das tut mir leid. Du hast einen wunderschönen Einstand geliefert mit der krassesten Grätsche, die ich gesehen habe. Das war schon eine harte Nummer. Ey, da saß ich sogar und hab au gesagt.
Im ersten Moment habe ich, als ich die Grätsche gesehen habe, ich gedacht, was, das ist doch nicht mal gelb. Und dann habe ich das nochmal in der Wiederholung gesehen, dass er schön auf das Knie gezielt hat.
Einmal rot war knapp.
Ja, genau. Dann hat er schön das Knie weggedreht quasi von ihrem Gegner. Da muss man sagen, ja, ist wahrscheinlich die klareste rote Karte diese Saison, ja.
Ja, genau. Und auch was danach so an Leistung kam, ich habe ihn auch immer wieder beobachtet. Ich bin halt nicht so ganz glücklich mit ihm. Ich weiß, dass du da auch ein kleines Fangirl bist und kann das auch nachvollziehen.
Vielleicht einfach nur realistischer.
Gibt's auch, ja, keine Frage, das kann natürlich auch sein.
Ich hasse ihn einfach nur nicht.
Na, da, boah, Hass ist mal ein so hartes Wort,
ja,
das würde ich nur für dich benutzen.
Ja, so.
Und,
das bin ich auch offen.
Das stellt ja hier die Besonderheit heraus. So. Aber der, also für Leistungsträger muss er mich noch überzeugen. Also ich finde ihn sehr stark schwankend.
Okay, krass.
Ja, ich finde ihn sehr stark schwankend. Also ich bin da bin ich noch nicht, also auch da lasse ich mich gerne, genau wie du es vorhin auch gesagt hast, verprügeln von unseren Zuhörern, die mir gerne was anderes erzählen können. Aber
ja, ich prügele.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, der eine oder andere würde mir zustimmen.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Über Willi FZF, der läuft ein bisschen unterm Radar. Da hörst du weder was Gutes noch was Schlechtes so rüber aus Fankreisen. Also ich zumindest.
Nicht mehr. Am Anfang der Saison hast du eher negative Sachen
gehört. Echt, war das wirklich?
Ja, doch. Okay, ja,
keine Ahnung.
Doch. Schön Gruß auch nochmal an Werner.
Ja, okay.
Ja, eigentlich was Besonderes ist, klar.
Ja, nee, ich bin eigentlich das Einzige, was man ihm noch vorwerfen kann, wo er so sich entwickeln muss, finde ich jetzt, ist halt vielleicht noch ein bisschen kaltschnäuziger zu werden, was Tore angeht. Ich glaube, er hat 3 oder 4 Tore gemacht.
Was Fouls angeht.
Na, da macht ihm keiner was vor, außer Thilo Leugers.
Aber der ist natürlich eher besonders stark, glaube ich.
Könnte sein. Kommen wir zu unserem letzten Leistungsträger dieser Kategorie. Das ist Janik Jeskaczewski.
Oder wie will ich doch gerne nennen. Was mich auch über... sehr gerne. Und ich trage diese Einteilung mit. Auch wenn sie mich überrascht hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Denn es ist ja jetzt nicht so, als ob der 24-7 für uns auf dem Platz gestanden hätte. Nee. Der hat auch seine Rolle erst Richtung Ende der Saison bei uns
eine Sonderrolle für ihn, also wir küren ja den Spieler der Saison, ich würde ihn als Überraschung der Saison küren.
Ja.
So ein bisschen, weil...
quasi schon auf dem Abstellgleis und dann doch wie der Phönix aus der Asche hervorgekrochen und
genau.
Gerade Topspieler,
nach den Corona, ich nicht
missen möchte.
Nee, absolut nicht. Gerade nach. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Also wenn einer verletzt war oder gesperrt war, dann konnte man auf jeden Fall auf ihn bauen. Und er hat richtig stark gespielt. Meistens war er dann für Markus Barmer, wenn ich ihn im Kopf habe, als Ersatzmann da. Und da war er richtig stark auch. Also da muss man sagen, jo, selbst wenn wir jetzt für Hasan Amin keinen Ersatz finden sollten, der Ersatz ist mit Jeskaczewski schon gefunden, fast.
So ist
es. Aber das nee, soll jetzt aber nicht heißen, dass wir nicht trotzdem noch auf den Transfermarkt zuschlagen
sollen. Und Jupp muss auf jeden Fall da noch Standards üben.
Weiß ich gar nicht, ne?
Ja, doch, die Ecke, die kann er noch ein bisschen
so trainieren. Also das hat Hasan Amin auch ein bisschen verlernt, habe ich so das Gefühl gehabt.
Ja, deswegen ist gut, dass er geht.
Nein,
das völliger ist Quatsch. Nee. Aber der Name ist bisher noch nicht gefallen und wir sind am Ende der Kategorie Leistungsträger. Hm.
Richtig, genau. Also Jeskaczewski, top. Ich hoffe, dass er nächste Saison auch seine Einsatzzeiten bekommt.
Schön, dass er noch bei uns ist und das alles so schön mitmacht.
Ja. Deswegen, also guter Mann, hat mich sehr überrascht. Deswegen kriegt er den Sonder-Award.
Ist übrigens also auch einer, den ich hier sehr gerne mal begrüßen würde, wenn er Bock hat.
Ja, also weißt du, von den Leuten, die ich hier aufgezählt habe, hätte ich gerne alle hier.
Das ist komplett richtig, aber weißt du, das ist halt schon ein traditionierter Spieler.
Ach so, ja, richtig, das stimmt.
Deswegen meinte ich
das. Okay, dann unterstütze ich das vollkommen. Kommen wir zur nächsten Kategorie, besonders stark.
Ja.
Marco Komenda habe ich als erstes mir aufgeschrieben.
Ja, den hätte ich ja an deiner Stelle dann als letztes genannt, weil der ja quasi, oder als vorletztes, weil er, glaube ich, also für mich ist es so, in unserem Spiel, glaube ich, die Nummer 2, die es ja tatsächlich auch gewesen, Marco Komenda. Also so viel muss ich ja dazu sagen. Die Nummer 2 der stärksten Spieler.
So wie ich das hier aufgeschrieben habe, würde ich fast schon sagen, das könnte sogar schon eine Abstufung sein. Gut, ich müsste jetzt 2 Leute umtauschen, aber ich nehme Marco Komenda trotzdem als letztes dann. Ich sehe ihn definitiv als besten Innenverteidiger, den wir so die letzten Jahre hatten. Absolut, also wie der sich entwickelt hat.
Von 2 Liga-Zeiten, oder?
Ja, nee, an die erinnere ich mich nicht. aber Marco Komenda, wie der sich entwickelt hat, ist der Wahnsinn, wie der Verantwortung übernimmt und wie der die Abwehr koordiniert und das Angriffsspiel vorantreibt, ist Hammer, wirklich. Also diese Saison und letzte Saison vor allen Dingen, Hammer, wirklich. Also ich finde da keine Worte. Der Mann ist wirklich
Top so stark. Und deswegen ist ihm auch alles gegönnt, was er jetzt schafft und wenn er in der zweiten Liga glücklich
wird. Ja, der wird bei Holstein Kiesig durchsetzen, da bin ich 1000% überzeugt.
Und wenn nicht, dann komme ich zu ihm hin und knall ihm ein Brett vom Kopf.
Ja, oder
dann hätte er bei uns Kieler besser dieses Jahr mit uns irgendwann aufsteigen können.
Ja,
die Kieler musst du eh verprügeln. Die lassen ja eh immer Mappenspieler so ein bisschen bluten, wenn sie mal reinkriegen, ne?
Stimmt. Richtig, aber Komenda dann auch, wenn er dann mal auf Außen gebraucht wurde, war er auch da nicht ganz so stark, weil das halt nicht seine Position war. Aber
ja, ich find auch schön.
Generell sehr gut einsetzbar in defensiven
Mittel. Ich finde auch schön, dass du in der Liste direkt sein Kompagnon quasi als nächstes stehen hast. Markus Ballmatt.
Achso.
Der quasi die andere Seite gesaved hat.
Genau, den und Hasan Amin, kann ich schon mal spoilern, sind die beiden, die ich dann tauschen würde, wenn ich jetzt die Leistung machen würde. Aber reden wir erstmal über Ballmatt. Hammer-Typ auf jeden Fall. Also wirklich der Mister zuverlässig im Mappener Spiel.
Junge, ich bin auch froh. Der bleibt noch.
Der bleibt Gott sei Dank noch. Als er verlängert hat, da habe ich wirklich Luftsprünge gemacht.
Ja. Fast wichtiger als egal, was in der Offensive passiert. Ja. Der Mann ist Gold wert.
Absolut.
Und wiegt ihn auf in Gold und gibt ihm das jeden Monat zweimal.
Ja, nach Corona oder in der Corona-Phase, Geisterspielphase, war er relativ häufig verletzt leider. Sonst hätte er wahrscheinlich auch jedes Spiel durchgespielt.
Das denke ich. Und das kannst du mit ihm auch machen.
Ja.
Und der läuft wie Sau. Das, was Marius Kleinsorge, der hat ja auch eine super Laufstärke.
Ja.
Und das hat Markus Ballmatt halt auch. Also das sind, glaube ich, also ich habe noch keine Statistiken darüber gesehen. Du wirst sie vielleicht kennen, wenn es überhaupt welche darüber gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das unsere beiden Spieler mit der meisten Laufstärke sind.
Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur die Einsatzminuten gesehen. Und da ist Ballmatt ein bisschen abgefallen gegen Ende der Saison, halt verletzungsbedingt.
Was kein Wunder ist.
Ja, kannst du nicht machen in dieser Saison. Aber ja, deswegen, also Ballmatt wirklich stark. Ich finde ihn, würde ihn noch stärker einschätzen als Hasan Amin. Das mögen vielleicht auch viele anders sehen. Auf jeden Fall war eine Mutter.
Ja, aber ich stimme dir gerne zu. Lukas Mama.
Ich glaube nicht, dass ich treue Hörerin, ehrlich gesagt.
Bitte. Denn Lukas Amin. Hasan Amin.
Oh ja, da hat. Ich bin der Hasan Amin des Podcasts.
Ja. Er hat sehr stark nachgelassen. Wo er letzte Saison noch so quasi unser Kronjuwel war, so würde ich es mal bezeichnen,
ja.
Ist dann doch ein wenig Glanz verschwunden.
Ja, das könnte man fast so sagen, ja.
Auch die Standardsicherheit, die er hatte, egal worum es geht, ob es die Freistöße sind oder ob es die Ecken sind etc., er ist nicht mehr so sicher gewesen, wie er schon mal war.
Ja.
Und es ist irgendwie gefühlt zumindest in der Saison immer schwächer geworden. Nichtsdestotrotz ein Spieler, auf den ich irrsinnig ungern verzichte und wo ich auch gerne eine Vertragsverlängerung gesehen hätte. Auch ihm kann ich nur alles Gute für seinen weiteren fußballerischen Weg wünschen. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder.
Genau, unser Standardgott Hasan Amin, der aber, wie du schon sagtest, auch etwas nachgelassen hat.
Mittlerweile noch
Halbgott. Halbgott, genau. Ballmatt war ja so mehr der Flaggengott. Amin war dafür immer jemand, der auch etwas torgefährlicher war dann. Aber
Der kleine Flinke, der auch mal einfach frech verwandelt hat.
Ja, genau, nach Ecken oder so den Ball dann mal reingeprängelt hat.
Direkt.
Ja.
Auch ein Geldball direkt.
Ja, ich meinte aber dann den zweiten Ball oder so. Na gut, dann vielleicht eher nach Standard, nach einem Freistoß. Richtig, aber dann kommen wir zu der
El Capitano,
Thilo Leugas, den wir am Ende der Saison, am Anfang der Saison, wo er dann so lange verletzt war, 5 Monate, gesagt haben, okay, ja, schön, dass er verlängert hat, ist wohl auch wichtig fürs Team, aber auf Platz werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil die Konkurrenz so hoch war.
Nie sollten wir so falsch gelegen haben,
Gott sei Dank, er hat bewiesen, dass er quasi da auf dem Platz gehört und alles macht, also umräumt.
Ja. Mal aber mehr, mal weniger. Das ist auch schon wesentlich besser geworden, das war schlimmer.
Ja, mal mehr, mal weniger, ich sag mal, gelb gefährdet. Aber ja, das stimmt. Aber halt auch jemand, der den Ball nach vorne trägt. Auch jemand, der Verantwortung übernimmt, was Standards angeht. Also wirklich Hammer. Der Thilo Leugas, eigentlich zusammen mit Jaskaczewski jetzt die Überraschung der Saison, würde ich fast sagen.
Ja.
Auf jeden Fall richtig verdient. Hammer-Typ.
Also, freue ich mich auch wieder auf dem Platz zu sehen in der nächsten Saison.
Jo, denke auch. Also der wird ganz, ganz wichtig nächste Saison.
Ja.
Wieder mal. Jo, kommen wir dann. Ja, besonders stark, Dennis Undaff. Oh, hat ein paar Tore gemacht, ein paar Tore vorbereitet.
Lächerlich. Ich glaube, über Dennis haben wir auch schon alles gesagt, was du sagen kannst.
Ja.
Wir haben ihn schon hochgelobt bis in die Champions League.
Ja, also ein Spieler, ich möchte es aber trotzdem nochmal sagen, der unser Spiel so geprägt hat, wie es jetzt ist. Der immer anspielbar war, der die Kiste rausgelegt hat und dann den Ball verteidigt hat. Nicht so groß ist, aber trotzdem den Ball behaupten kann. Und dann, das Geile ist ja auch, er nimmt den Ball an, spielt ihn nach außen und ist dann in der Mitte wieder anspielbar. Das ist einfach der Wahnsinn. Und wenn er mal nicht in der Mitte anspielbar ist, dann liegt das daran, weil er den tödlichen Pass vorher gespielt hat auf den, der gerade vorne war.
Ja, genau.
Und das muss man ihm hoch anrechnen. Der einzige Grund, warum Dennis Undav nicht Spieler der Saison oder unser Spieler der Saison ist, ist, weil er nächste Saison nicht mehr in unserem Dress spielt. Das ist der einzige Grund, warum er nicht mein Spieler der Saison war. Ja. Ist jetzt vielleicht unfair, aber diese Regel habe ich mir halt aufgesetzt.
Ja, ich sehe jetzt gerade erst tatsächlich, dass du den Spieler der Saison, den du gekürt hast, und Leute, die zusammenrechnen können, wissen ja auch schon, wer es ist, in gar keiner anderen Kategorie hast. Verrückt, deswegen, ne? Hätte ich ja vielleicht vorher auch schon mal meinen eventuell rausnehmen können oder müssen, wenn es soweit ist. Aber wir gehen ja deine Liste soweit durch. Von daher kommen wir jetzt zu Lukas Spieler der Saison. Kleiner Trommelwirbel.
Florian Egerer. Ah, der Mann, der schon so lange bei uns spielt, dass er jetzt sich verdient.
Dass er jetzt schon eine Saison rum hat.
Richtig. Also Florian Egerer ist ja für mich sozusagen der Spieler der Saison, weil er von Anfang bis Ende, gut, kleine Ausnahmen gibt es immer, gerade auch, ich glaube, zwei Spielen hat er Gegentore verschuldet, aber eigentlich so wichtig für das Meppener Spiel ist, der ist quasi der Dennis Undav der Defensive. gerade auch am Ende der Saison hat man festgestellt, dass er, wenn er gebraucht wird, auch in der Innenverteidigung spielen kann und muss. Aber gerade im defensiven Mittelfeld zusammen mit Thilo Leugers gerade quasi Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also der eine sorgt fürs Umhauen, der andere sorgt dafür, dass das Spiel vorangeht. Manchmal ist es Thilo Leugers in einer Person, aber meistens wird das auf diese beiden Schultern oder auf diese vier Schultern dann abgewälzt. Also Egerer kann natürlich auch gut zulangen und den Ball rausholen, aber eher dann so sozusagen so für die Ordnung in der Defensive vor der Abwehr zuständig und halt auch für das Ballverteilen nach vorne. Aber dann wirklich auch zusammen mit Thilo natürlich, aber deswegen für mich ganz klar Spieler der Saison.
An dieser Einschätzung könnt ihr wieder sehen, dass der Lukas von uns beiden so ein bisschen mehr der analytische Part ist.
Mag aber auch sein, dass ich vollkommen
der emotionsvollere Part bin.
Ja. Denn, kann aber auch sein, dass ich völliger Quatsch erzähle. Also nur wenn du das sagst, heißt es nicht, dass es so ist.
Weil du das so sagst, meinst du nicht? Weil
du hast es doch gerade gesagt. Also ich nehme das natürlich gerne an.
Dass du der analytische Part bist?
Ja. Ja. Nee, ich nehme das Lob natürlich gerne an, aber ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt.
Muss ich so ja aber hinnehmen, wenn du mir das halt auch noch belegst, wie du es ja auch so gerne tust, dann muss ich das ja vorerst auch mal so akzeptieren, bis dich jemand anders zur Schlachtbank führt. Aber für mich wäre er nicht auf dieser Position gewesen, tatsächlich, da er für mich zu unsichtbar ist. Also was ja gerade für den defensiven
Part gut ist.
Ja, für den defensiven Part nicht schlecht ist, wenn er nicht so oft genannt wird. Aber dadurch hat er sich quasi auch nicht in mein Herz gespielt und ich habe ihn irgendwie...
Ach so, also ja, du hast ihn übersehen.
Wenig auf dem Schirm.
Genau. Ja, okay, ja gut, das ist ich ja auch noch okay, das kann man ja akzeptieren.
Und wer da nämlich tatsächlich eher... Dennis Undav, klammern wir hier aus. Das ist ein Ausnahmespieler, den wir nicht benennen dürfen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe...
Hättest du aber gedürft. Ich habe mir nur die Regel aufgelegt.
Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich akzeptiere diese Regel zu 100%. Dennis Undav ist von allen Leuten in der Presse hochgelobt worden. Deswegen muss er nicht unser Spieler der Saison sein.
Ach so, okay.
Und ich akzeptiere deine Regel auch weiter, weshalb ich jetzt nicht Marco Komenda benenne, den ich ansonsten auf diese Position bestimmt gesetzt hätte.
Ja, auch auf jeden Fall vertretbar.
Sondern deswegen mit 1% weniger als Marco Komenda dann den nehme, der auch nächste Saison noch bei uns spielt und sage, Markus Ballmer ist für mich der Spieler der Saison.
Ja.
Der halt durch seine Fehlzeiten dadurch dieses 1% weniger hat als Marco Komenda. Für mich einer der zwei wichtigsten.
Marco Komenda war aber auch relativ viel verletzt in der Corona-Pause.
Ja, aber ich glaube, Ballmer was mehr.
Ja, das kann sein, ja,
stimmt. Und für mich einer der beiden wichtigsten Spieler, die einfach das ganze Spiel vorbereiten, die hinten dicht machen müssen, den Ball abklären müssen und zack nach vorne bringen müssen.
Ja.
Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, der eine Laufleistung hinter sich gebracht hat, wie nichts Gutes. Für mich daher, lieber Markus, für mich bist du der Spieler der Saison, wenn ich dich jetzt so küren darf.
Herzlichen Glückwunsch. Und Florian Egerer, du bist meiner.
Ja.
Und ihr habt es beide verdient gehabt, definitiv. War wirklich dann auch.
Ihr dürft jetzt zusammen auf dem Rasen
ein Kopf an Kopf rennen.
Den Ehrentanz vollziehen.
Ja. Vielleicht, wenn wir in 3 Jahren oder so dann auch mal vom SV Meppen anerkannt sind, dann werden wir uns vielleicht eine Trophäe ausdenken und dann werden wir das großteilig zelebrieren mit unseren 2 Millionen Fans dann. Und dann wird das mal geil. Also, wenn da Corona schon rum ist, wer weiß.
Genau. Das müssen wir mal schauen.
Ja.
Das war so. Der spielerische Saisonrückblick.
So
jetzt haben wir 2,5 Stunden quasi voll fast.
Ich glaube, wir haben relativ viel und relativ alles besprochen. Natürlich haben wir auch das eine oder andere vergessen. Aber
ich möchte, aber...
eine Sache muss ich auch noch sagen gleich.
Aber ja, bitte, dann lass du dich erst raus.
Also,
ist es spielerisch oder?
Nein, es hat nichts mit. Gut. Es hat nur mit dem Podcast zu tun, nichts Spielerisches.
Gut, genau. Da wollte ich nämlich auch drauf raus. Ich wollte mich nämlich auch mal bedanken liebe Fans, haben wir auch schon häufiger getan, aber der Dank gebührt euch immer wieder. Ich freue mich sehr, dass ihr uns so zahlreich zuhört und ich freue mich über jeden Kommentar und bin immer auch sehr gespannt, wie ihr mit uns diskutiert. Ich möchte mich auch beim Fanprojekt Meppen bedanken, ja, die uns absolut so ein bisschen aufgenommen haben und mit uns so ein bisschen kooperieren. Ist schon fast noch ein bisschen zu viel gesagt, aber wir sind in einem guten Austausch und ja. Lisa und Simon, ihr seid tolle geile Leute, Typen, mit denen wir gerne was machen.
Auf jeden Fall.
Wir freuen uns auf die nächsten Aktionen, die da auf uns zukommen werden irgendwann. Ich möchte mich auch noch bedanken bei dem schon fast Bruder-Podcast von uns, Funkhaus 05. Ah. Mittlerweile ja schon fast gute Freunde von uns.
Ja, ich freue mich schon auf das Heimspiel gegen Uerdingen.
Ja, da wird hier Bier getrunken, ja, habe ich gehört. Aber hier Gegeneinladung muss natürlich auch erfolgen. Da wollen wir mal drauf hoffen. Denn Krefeld ist ja nun dann eins der näheren Heimspiele, Auswärtsspiele für uns.
Ich spiele
ja nicht zu Hause. Ja. Was nicht viel weiter ist. Und da freuen wir uns dann auch drauf. Und ja, wir haben ein spannendes Jahr hinter uns. Wir haben während der Corona-Pause auch ein-, zweimal Live-Videos gestartet. Auch da möchte ich mich bei den Zuschauern bedanken. Gerade ja, das erste stimmt. Live-Video, unser erster Live-Kommentar, ist sehr gut angenommen worden. Da hatten wir mehrere hundert Aufrufe, die uns da zugehört haben. Und da haben wir auch positives Feedback bekommen. Und viele haben sich das auch häufiger gewünscht, dass wir das mehr und mehr machen. Problem war Richtung Ende der Saison tatsächlich, dass uns so ein bisschen die Emotionalität gefehlt hat. Wenn es um nichts mehr geht, dann können wir hier auch das nicht mehr so gut verkaufen, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Aber zu gegebener Zeit werden wir vielleicht sowas auch nochmal wieder auflaufen lassen.
Das große Problem war eigentlich auch, dass wir alle Spiele verkackt haben, die wir besprochen haben. Und dann haben wir das sozusagen persönlich genommen.
Ja, genau. Und davon abgesehen ist dann halt auch die Stimmung bei einem von uns beiden direkt ziemlich im Keller meist, wenn es nicht so gut läuft. Genau, bei mir. Dann wird es halt auch mal ein bisschen schwieriger, was ja auch verständlich ist. Wir sind auch nur Fußballfans, wir sind auch emotional dabei, deswegen nehmen wir auch diesen Podcast immer mit Abstand auf. Aber nochmal vielen Dank, ihr seid Top-Fans vom SV Meppen und auch unsere Top-Fans und ihr seid in unserem Herzen. Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächste Saison und auch die Saisonvorschau mit uns dann auch bestreitet.
Absolut, ja, das sind echt schöne Worte. Ich möchte zum Schluss auch nochmal eine Sache sagen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die uns auf bei Apple Podcast 5 Sterne gegeben haben. Echt super geil, dass ihr das wirklich getan habt. Das
weitermachen so, ne?
Wir brauchen unbedingt, das. Ja, wir sind jetzt bei 10 Bewertungen, was ich schon echt viel finde, ehrlich gesagt.
Wirklich in der kurzen Zeit, wir haben einmal dazu aufgerufen, danach ging das Ganze erst los.
Und ich habe gesagt, übrigens bei Google oder so kann man das auch machen. Anscheinend geht das nicht. Das geht wirklich anscheinend nur bei Apple Podcast.
Ja.
Keine Ahnung, wahrscheinlich.
Also holt euch ein iPhone und bewertet uns.
Oder installiert einfach iTunes und bewertet uns und löscht das wieder. Ja, genau. ich möchte eine Bewertung würde ich ganz gerne vorlesen, wenn das okay ist.
Ach, von mir aus.
Die ist nämlich echt wunderschön. Ich hat mich so gefreut, die zu lesen. Von Mainstream-2. Ich weiß nicht, ob das -2 dahin gehört oder ob das einfach nur die zweite Bewertung ist. Keine Ahnung. Die ist etwas länger. Ich möchte sie jetzt komplett vorlesen. Wer jetzt abschalten möchte, der kann das natürlich gerne tun. Aber ich finde es super. Wir lesen wirklich denn jetzt auch alle Bewertungen vor, die ihr so uns gibt. Das
wird wenn es was Besonderes gerne machen. Ist, ne?
Ja, klar. Ja,
wenn er jetzt steht, Top-E-Buyer gerne wieder, dann machen wir es nicht.
doch, das Gag ist jetzt auf jeden Fall.
Ja, aber den habe ich ja jetzt vorweggenommen.
Ja, also die Überschrift lautet, also 5 Sterne, die Überschrift lautet, bisher kein Meppen-Fan. Also ich war bisher kein Fan des SV Meppen, hatte lediglich Sympathien, die aus der Zeit der zweiten Liga herführen. Das heißt schon ein etwas älteres
20 Jahre her, locker.
Cooler Typ aber trotzdem. Jetzt zur Corona-Zeit habe ich mich näher mit dem Verein befasst und er wurde mir immer sympathischer und ich finde ihn mittlerweile richtig geilo. Super, also super Einstellung. Ja. So hörte ich dann auch einige Folgen des Podcasts. Klar, als Hardcore-Podcast, sowieso immer eine sehr gute Einstellung, viel Podcast zu hören, das generell, egal welche. Mir gefällt die Art der beiden Jungs sehr gut. Sie bringen genau die Sympathie rüber, die auch zum Verein passt.
Und das finde ich sehr schön, das möchte ich nämlich gerne hören.
Ja, ich auf jeden Fall. Ich lese nochmal vor. Mir gefällt die Art der beiden Jungs sehr gut. Sie bringen genau die Sympathie rüber, die auch zum Verein passt. Und der Podcast ist um Längen besser als alles andere, was ich bisher an Podcasts, zum Beispiel von Eintracht Frankfurt, gehört habe.
Oh, charmanter Vergleich.
Ja, Hammer. Ich meine, ja, wahrscheinlich sind das wirklich größere Vereine, größere Podcasts. Also super, super nett. Also großes Lob in den Norden. Hab dann bald zwei Nordclubs im Herzen. Hashtag Gutkick. Super.
Dankeschön.
Super, herzlichen Dank. Super nett, echt. Wir haben wirklich sehr gefreut. Das war, glaube ich, schon ein Tag, nachdem wir dazu aufgerufen haben. Aber richtig nett, auf jeden Fall. Danke.
Ja, vielen Dank. Was sollen wir dazu sagen? Das freut uns. Und bestärkt uns auch einfach darin, dass wir damit weitermachen, was wir hier tun. Und,
ja, auf jeden Fall. Freut uns immer. Ich freue mich über jeden Kommentar, der kommt, ob er jetzt positiv oder negativ ist, außer es ist beleidigend.
Auch wir müssen mal Nackenschläge hinnehmen.
So ja, man muss nicht auch mal sagen, wenn wir Unrecht haben. Das ist ja in Ordnung. Weil sonst machen wir das die ganze Zeit weiter. Und wenn dann immer wieder gesagt wird, dass Florian Egerer schon lange hier ist, dann ist das natürlich klar, dass dann...
Wenn sie sagen, die Trottel haben wir noch nicht gemerkt.
Also. Schönen Gruß übrigens an den einen. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. Danke, dass du
okay, ich hab's gemacht.
Zum Schluss nochmal die Ankündigung. Ich weiß jetzt nicht, ob es viele St. Pauli-Fans hier gibt. Als Hörer. Ich kann es mir natürlich nicht beantworten. Deswegen war die Pause natürlich Quatsch.
Ja. Aber Milan.
Ja! Diese ganzen Elton Simon-Referenzen, der Wahnsinn. aber Millanton hat uns angeschrieben, oder nicht nur uns, wahrscheinlich generell jeden Podcast, den es so gibt zu Dritte Liga, Erste Liga, Zweite Liga, die oder repräsentativ für den Verein stehen, dass wir doch denen unseren ja, Fansong schicken
Number
sollen.
Number One Fansong.
Number One Fansong sollen wir denen schicken.
Für den damit Grand Prix der Fansongs.
Richtig, so eine Art Eurovision Song Contest, nur halt mit richtiger Musik, also mit Fanliedern. Und dann haben wir dann natürlich gedacht, sind wir sofort dabei, aber wir möchten diese große Verantwortung nicht alleine tragen, sondern das auf die Schultern unserer Fans mit, also die Fans SV Meppen, also unseren Fans auch, aber die Fans SV Meppen, wollen wir das weiterleiten. Wir haben vier Songs oder suchen uns vier Songs aus, stellen die dann zu einer Umfrage bei Twitter, Facebook und Instagram.
Ja.
Also wenn das also geht, ich habe ja letztes Mal auch mit YouTube und so gesagt, vielleicht haben wir keine Berechtigung dafür, aber wenn es geht, werden wir auf allen drei Kanälen diese Umfrage starten. Ich werde dann die Songs auch reinstellen, die kann man sich dann anhören, also die YouTube-Links, und dann kann man das abstimmen, diese vier Songs. Also, ich will jetzt nicht sagen, welche es sind.
Ja, ich habe schon eine gute, selber gucken.
Ich habe schon eine gute Ahnung, welche natürlich.
Wir haben jetzt ja schon abgestimmt.
Wir haben es abgestimmt. Ja, ich mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwas, aber nein. Wahrscheinlich, es steht schon so gut wie fest.
Die vier Songs sind eigentlich gut.
Okay, die vier Songs sind gut. Die werde ich dann reinstellen. Dann dürft ihr gerne abstimmen. Das werden wir dann zusammenrechnen, die Stimmen, und werden dann den Sieger an Millanton schicken. Auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir da auch noch ein kleines Video zu oder eine kleine Aufnahme, warum dieser Song es auf jeden Fall ist. Ja. Weil wir finden die Songs ja alle geil und jeder Song hätte es verdient zu gewinnen. Aber guckt gerne auf unseren Facebook-Kanal und auf unseren Instagram-Kanal.
Dann kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht.
Genau. Unten in dem Podcast seht ihr auch, wie ihr zu uns findet dann in dem Fall. Und ich hoffe, ihr stimmt gerne ab und teilt das dann, damit wir relativ viele dann eine repräsentative Umfrage haben, weil wenn nur vier Leute abstimmen und vier für jeden Song, ist das ein bisschen blöd. Aber je mehr Leute mitmachen, desto cooler ist das halt auch für alle, und deswegen möchte ich damit das als Schlusswort stehen lassen.
Richtig.
Stimmt gerne ab, und ja, eure Meinung ist natürlich super wichtig für uns. Wir freuen uns über Bewertungen und über Kommentare.
Genau.
Und hört uns gerne wieder. Der nächste Podcast wird dann Saisonvorschau sein.
So ist es. Und dann wahrscheinlich mit einem Gastredner mal wieder.
Richtig, genau. Der hat aber sich so gerne angemeldet.
Ja, Kumpel
von uns.
Ja. Das nehmen wir natürlich gerne auf und hoffen aber natürlich auch gerne mal auf Prominenz. Kann ich gerne nur einfach nur aussprechen.
Absolut.
Würde uns sehr freuen, wenn wir da auch mal das ein oder andere Highlight in der nächsten Saison setzen können.
Ja, gerne.
Das sind die Abschlussworte gewesen, und von daher auf Wiedersehen.
Bis dann.